Was isst man denn nun wirklich am besten? Vor, zwischen, während, nach dem Laufen, nach dem Training? Wir haben euch ein Spezial versprochen und ihr kriegt euer Spezial im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Schott. Ja, Philipp, wir waren ja mal wieder sehr offensiv und sehr optimistisch, aber wir haben es geschafft, ja. War nicht einfach, aber ich glaube, wir sind relativ weit oben im Regal für unser Special heute. Könnt ihr euch schon darauf freuen. Und sagen wir mal, wir haben jetzt in dieser Woche auch alle Phasen durchlebt, ja, wie man versucht, sich irgendwie halbwegs gescheit zu ernähren, aber es ist nicht einfach, wenn man unterwegs ist, wenn man, keine Ahnung, Wettkampf macht und noch Stress hat und so weiter, andere Termine, ja, denn Philipp ist wieder in der Hauptstadt, ne? Man gibt sich ja sonst nichts, mein Lieber.
Ralf, grüß dich. Es ist schön, dich zu sehen aus einem etwas veränderten Setup, wie man sagen kann. Wie du siehst, sieht nicht, wie soll ich sagen, sieht nicht aus wie bei mir zu Hause. Tatsächlich, ich bin seit gestern Abend in Berlin für einige Tage und ja, wir haben halbwegs vollen Terminkalender, wie das dann halt meistens so ist, wenn wir mal wieder da sind. Und passend dazu habe ich ja auch schon AG1, die Travel Packs hier bereit liegen, denn die Tage sind meistens lang und trotzdem geht es meistens früh los. Tatsächlich, Felix und ich heute Morgen natürlich schon direkt nach dem Aufstehen eine Runde laufen gewesen in ja, Tiergarten, Schloss Bellevue und Umgebung. Sehr, sehr schönes Wetter, muss man sagen. Heute Morgen war fürs Laufen optimal, würde ich sagen. Und ja, du, man muss fairerweise sagen, du hast eigentlich hier ein Line-up organisiert für unseren Podcast, beziehungsweise mehrere Optionen aufgetan an sehr interessanten Gesprächspartnern, die auf jeden Fall, glaube ich, zu den führenden Experten zumindest hierzulande gehören. Und da ja, kann man sich, glaube ich, auf jeden Fall schon drüber freuen, nachdem ja zuletzt das Thema Nahrungsergänzungsmittel in der einen oder anderen Art und Weise ja doch auch nochmal ein bisschen in der Diskussion stand, haben wir uns gedacht, wir nehmen einfach mal eine neutrale Instanz und laden die ein. Und das wird auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte. Wichtiger als, dass ich jetzt in Berlin erstmal bin und was ich hier mache, ist allerdings, und das müssen wir natürlich zuerst besprechen, Ralf, was hast du denn letztes Wochenende gemacht? Und wurdest du vielleicht bei deinem Triathlon sogar von dem einen oder der anderen an der Strecke aus unserer Community supported?
Ja, na klar. Also das ist ja wirklich faszinierend, wie ihr uns ja inzwischen überall entdeckt und ausspäht. Ja, weil ich hatte ja nicht offensiv gesagt, wo ich überhaupt starten wollte. Ja, aber das hat ja nur genau 21, 22 gedauert und dann kam natürlich schon ja viel Spaß in Bochum und so weiter, weil natürlich auch einige Leute aus unserer Community ebenfalls dort gestartet sind.
Cool.
Ja, also das ist natürlich immer das Erste, ja, weil die haben die gleichen Mails wie ich bekommen, ne, von wegen markieren und reparieren. Ihr erinnert euch vielleicht noch, ja, aber da komme ich gleich nochmal drauf, weil das wirklich ein sehr cooler Punkt war. Und naja, und dann haben natürlich mich da eine Menge Leute angesprochen und auch angefeuert, weil das ein Rundkurs war. Und das ist dann schon cool, ne? Gab auch Fotos, ja, die ich ja nicht während des Laufens selber machen kann, ja, die mir dann zugeschickt worden sind und so. Also das war wirklich cool, dass da so viel Resonanz halt kommt. Das hast du ja auch berichtet von deinen letzten Auftritten, dass da wirklich wahnsinnig viel zurückkommt. Dafür vielen Dank an euch, ihr Lieben da draußen. Und ja. Ich habe ja mehr oder weniger so aus der kalten Hose, ja, so wie man es halt macht, ja, eine verkappte olympische Distanz avisiert. Die war dann noch ganz anders, als wir alle gedacht haben, ja, aber das ist halt manchmal so. War das erste Mal Jubiläumsveranstaltung von einem kleinen Verein in Bochum, eigentlich ein Schwimmverein,
Okay.
die ein sehr, sehr schönes Freibad haben. In einem Park drin, ja, in dem wir dann auch gelaufen sind. Da kann man gar nicht mit dem Auto ranfahren, was schon mal toll ist. Und ja, das war das erste Mal und natürlich viele Aufgeregtheiten. Ich war am Samstag da, habe da meine Startunterlagen abgeholt und da war noch nicht so viel markiert, geschweige denn repariert, ja.
Okay.
So, aber dann war es tatsächlich so, dass die Laufstrecke ja wirklich perfekt bearbeitet war, sage ich mal, weil du weißt, wie es ist, wenn man halt eher so ein bisschen in Richtung Schotterstrecken, Cross mit Wurzeln und so weiter unterwegs ist, das ist noch lange nicht immer dann tatsächlich markiert, wo potenzielle Stolperfallen Fallen oder Stolperstellen sind. Ja. Das war aber hier der Fall. Und zwar auf der gesamten Strecke waren wirklich so kleine Übergänge, kleine Wurzeln, ja, wo es halt eine Kante gab, wo ein Weg abgegrenzt war oder wo es dann halt auf eine Straße mit einem Bordstein ging und so weiter. Das war alles markiert. Ja, das war alles wirklich sauber markiert. Da hat sich einer wirklich Mühe gegeben, ja, weil 2,5 Kilometer Runde, das ist jetzt auch nicht so, dass du das mal eben in einer Viertelstunde machst, ja, sondern da ist einer mit einem lila Sprayer durch die Gegend marschiert und hat das halt alles markiert. Das war super, ja. Was nicht so super war bei diesem Laufkurs, ich hatte das ja schon gesagt, ja, da war ja angegeben 5%.
War das Schwimmen, denn das war in einem 15-Meter-Becken.
Ja, das war auch, naja, das war halt wie Schwimmen halt ist, ja. Also das kannst du dir ja nicht vorstellen.
Das stimmt.
Das war tatsächlich in dem Freibad. Das ist okay. Jetzt nicht mein Lieblingssetting, ja. Ich schwimme lieber in einem See.
Darf ich dazu aber, was fragen, weil ich eben ja. Von Schwimmen keine Ahnung habe. Wie muss ich mir das bei einem Triathlon vorstellen? Da starten jetzt ja anders als beim Schwimmen nicht nur 10 Leute nebeneinander, sondern ein paar mehr. Ja. Wie, also steckt man dann da auch eine Art Rundkurs im Schwimmbad ab mit Bojen, wo dann so gekreiselt wird einfach und dann nach so und so vielen Runden geht man dann raus oder wie funktioniert das?
Nee, also das wäre ein blankes Chaos, ja. So ist es jetzt, sagen wir mal, organisiertes Anstehen, sage ich mal.
Aha.
Es wird so gemacht, dass man praktisch sich in eine Reihe stellt, ja, und dann an Bahn 0 in diesem Fall oder Bahn 1, ja, mit Abstand von 3 Sekunden ins Wasser springt.
Okay.
Ja, so, jetzt viele hatten gar nicht auf dem Schirm, dass man da reinspringen muss. Ja. Und etliche bei mir in der Startgruppe waren jetzt, sagen wir mal, die besseren Schwimmer aus der olympischen Distanz, ja. Die fragten dann, scheiße, ich kann gar keinen Körper. Ich habe noch nie einen Körper gemacht, ja, und dann mit Schwimmbrille und so in diesen Geschichten.
Ja,
ne?
Ja.
Und ich so, macht eine Arschbombe, ist immer richtig. Ja, und dann, ach nee, auch nicht und so, ja. Tatsächlich hat Jan Frodeno beim Allgäu-Triathlon vor 3 Jahren oder 4 Jahren, weiß nicht mehr genau, eine Arschbombe gemacht, angekündigt und Arschbombe als Start gemacht. Ja, ich finde das super, habe ich in Hamburg auch schon mal gemacht, ja, weil das einfach. Es ist doch vollkommen wurscht, ob ich da jetzt mit dem Körper reinspringe oder, ja, weil es kommt ja nicht auf Zehntel an,
ja, ja, ja.
Das würde das unterscheiden, ja, sondern ist ja egal. Jedenfalls, das war schon mal für viele dann, ja, was mache ich da jetzt überhaupt, ja, und einige sind dann auch ins Wasser reingeklettert und dann losgeschwommen. So, dann schwimmst du halt die Bahn runter und am Wendepunkt wechselst du praktisch auf die andere Bahn. Da ist die Leine hochgezogen.
Ah.
Ja, so wird das dann gemacht. Die wird hochgezogen, okay. Die Leine. Und dann wechselt man praktisch unter der Leine durch. Mhm. Ja, und dann schwimmt man auf Bahn 2 wieder zurück. Bahn 3 in die andere Richtung, Bahn 4 wieder zurück und so weiter, bis das Becken zu Ende ist. Dann musst du aussteigen. Ja, und leider, bei einer olympischen Distanz muss man halt 1000 Meter schwimmen. Ja, dann musst du nochmal wieder an den Startpunkt rennen.
Ja.
Und dann das Ganze von vorne. Und dann steigst du erst wieder aus. Also so funktioniert das, ja. Bei der Sprintdistanz waren es halt 500 Meter. Da schwimmst du halt einmal den Zickzackkurs durch das Becken durch und steigst dann aus und gehst zum Radfahren. Ja. Und dann gab es noch eine kleine Geschichte, ja, das passiert mal in der Aufregung. Das Briefing wird bei solchen Veranstaltungen natürlich schon auch einmal im Netz grob beschrieben, aber das konkrete Briefing, ja, das verbindlich ist für den Wettkampf, wird unmittelbar vorm Start gemacht. Ja, also sagen wir mal 1/4 Stunde vorher, 10 Minuten vorher, wie auch immer. Das ist verpflichtend, da musst du da sein und das wird dann gemacht. Wenn nicht zuhörst, hast Pech gehabt. Und in der Ausschreibung stand halt richtigerweise drin, 5 Radrunden, ja, sind irgendwas um die 44 Kilometer. Und der Mensch, der das Briefing gemacht hat, hat dann gesagt, auf mehrfache Nachfrage, 4 Radrunden. Und da sind wir dann nur 34 Kilometer gefahren. Ja. Was für mich nicht so gut war, weil ich bin halt in Relation natürlich ein viel besserer Radfahrer als jetzt Läufer. Und das war nicht so cool.
Das heißt, das war aber dann auch nach 34 Kilometern tatsächlich zu Ende?
Ja. Ja, ja, es gab wohl einige, die wohl auch 5 Runden dann gefahren sind, aber das Briefing ist verbindlich.
Ach
ja.
So.
Und ich hatte mich schon gewundert, weil es war fast 10 Minuten unter meiner Bestzeit.
Ja, hast du gute Beine gehabt, Ralf?
Bin ja eben nicht beim Laufen. Ja, und dann habe ich schon gedacht, naja, das kann nicht sein. Ja, und dann war mir schon klar, dass es einfach die Radrunde war, die dann da fehlte.
Ah.
Ja. So, und beim Laufen, wie gesagt, das war alles eigentlich wirklich sehr, sehr geschmeidig und das war auch alles
okay. Die wichtigste aller Fragen zuerst, was für einen Schuh hast du denn gewählt? Weil das ist ja das, was alle brennend interessiert. Carbon, nicht Carbon, Trail, nicht Trail, vielleicht doch Crossbikes, wer weiß.
Genau, die Cross-Spikes. Also die hättest du jedenfalls nach wenigen Metern da komplett zerstört, weil es war halt so, dass der feinere Ascheboden oder der Sandboden, der war halt komplett weggewaschen. Ja, das war halt so, das war halt dann mehr hart. Ja. Ne? Also Spikes, no. Ja, ich habe mich tatsächlich entschieden für die Hoka. Die ich habe keine Carbon. Ja, die sind relativ weich von der Sohle und habe aber da dann die Kurex-Sohle reingelegt, die das Ganze relativ hart macht.
Ja, ja. Ne?
Und das kam mir jetzt auf dem Ding da wirklich ganz gut entgegen, weil du eigentlich permanent rauf und runter gelaufen bist. Ne? Also das ging nicht irgendwie flach, eigentlich an keiner Stelle. Es ging immer so ein bisschen entweder leicht hoch oder leicht runter. Plus dieser kleine fröhliche Anstieg. Ja, und da stand ja im Briefing irgendwas von 5% oder auf, nicht im Briefing, sondern auf der downloadbaren Karte stand das drin. 5%, ja, Freunde. 5% am Ärmel. Ja, es war so eine Rampe, ich schätze mal so 70, 80 Meter, mehr war das nicht. Also irgendwas zwischen 15% und 20%.
Okay, so richtig.
Die allermeisten sind da gegangen.
Oh Gott.
Ja, und einer hat das halt ausgestoppt und der ist halt eine Runde hochgelaufen, also was man dann noch laufen nennt, und eine schnell hochgegangen und der war bei schnell hochgehen schneller. Ja, und das musst du dann ja auch taxieren, weil du kommst dann ja in so hohen Pulsbereich, dass du dich dann oben erstmal erholen musst, ja, ja, damit du wieder einigermaßen ins Laufen kommst, ja. Also ich bin halt auch zwei Runden gelaufen, zwei gegangen, weil ich mich auch nicht entscheiden konnte, ja, was besser war. Ich hatte dann nachher doch den Eindruck, dass ich mit Laufen besser zurechtkam, weil
du nicht ganz aus dem Rhythmus kommst wahrscheinlich, oder?
Ja, weil du gehst dann halt da so stapfend, das ist wie Bergsteigen, ja, weil 15 bis 18% klar, irgendwas hatte das.
Ja. Ja. Merkst du trotzdem in Oberschenkeln und ist
ja, halt, das, ja, das brennt dich natürlich komplett weg, ja, und das dann natürlich viermal, ja, super. Da habe ich auch gesagt, okay, ihr habt hier eine sehr, sehr schöne Strecke, aber wer war das? Ja, also, weil man konnte da drum herum laufen, man musste das nicht machen. Ja, also, okay. Gut, die Steigung musstest du ja irgendwie gewinnen, aber man konnte halt eine deutlich flachere Rampe, dann mit einem Tack mehr Meter, ja, also praktisch einen kleinen Bogen laufen, aber nein, gerade aus dem Berg hoch. Also das war bunt, sagen wir mal. Ne? Aber unterm Strich war ich sehr happy, das hat alles gut geklappt und ja, war eine sehr schöne Veranstaltung, kann man machen.
Ne? Stark.
Und dann haben wir ja gesehen und wir dachten ja schon erst, der hätte bei mir mitgemacht, aber das Zielband war anders.
Ja, ich hatte Bochum, ja, ein ganz prominenter, nicht mehr richtig, ja, auf dem Schirm.
Genau, ein ganz prominenter Fußballspieler hat an diesem Wochenende auch seinen ersten Triathlon gemacht, ja.
Ja, nämlich Robin Gosens, ja. Also den werden wahrscheinlich manche von euch sicherlich schon kennen. Spielt zwar nicht in Deutschland, sondern inzwischen bei Inter Mailand, meine ich, glaube ich.
Bei Juve, oder?
Oder bei Juve. Juve wollte schau's ihn nach mal, aber ich dachte, er ist bei Inter Mailand inzwischen. Das hätte damals nicht geklappt, weil ihn Bergamo damals nicht gehen lassen wollte. Aber so oder so kann ich euch auf jeden Fall sagen, Robin Gosens insofern auch Ausnahmefußballer, weil sehr ungewöhnlicher Karriereweg.
Inter. Ja, Inter Mailand.
Genau, ja, es ist, Juve war, glaube ich, sehr lange interessiert, aber da wollte, glaube ich, Bergamo ihn nicht aus dem Vertrag entlassen. Und ja, ist sehr, wie soll ich sagen, spätberufen, kann man sagen. Also hat schon irgendwie Fußball als Leidenschaft für sich früh entdeckt, ist aber anders als so die sonstigen Werdegänge heutzutage sind, nicht in irgendeiner Kaderschmiede eines Bundesligisten gewesen, sondern über Umwege dann nach, ich glaube, über die holländischen Ligen Profi geworden und dann nach Italien, nach Bergamo gekommen und da dann sich so weit auch sportlich weiterentwickelt, dass er den Sprung jetzt in die Nationalmannschaft geschafft hat und offensichtlich jetzt auch bei Inter Mailand spielt, was jetzt auch jetzt nicht eine ganz unbekannte Adresse ist, kann man sagen. Und abgesehen davon ein wirklich sehr geerdeter, bodenständiger Typ ist, den ich über zwei Schienen kennengelernt habe. Einmal teilen wir beide den gleichen Ausrüster sozusagen. Also er ist auch Teil der Adidas Family und dann engagiert er sich ähnlich wie ich auch für Plan International und ist generell sehr sozial und karitativ engagiert, hat jetzt auch kürzlich erst eine eigene Stiftung gegründet, die sich in seiner Heimat, ich glaube Bocholt meintest du auch, ist so die Gegend, wo er herkommt, glaube ich, aus der.
Ja, also geboren ist er in Emmerich, das ist noch ein bisschen weiter Richtung holländische Grenze. Ja, aber das gesamte Einzugsgebiet da ist schon seine Heimat. Ja, Bocholt ist nicht weit weg. Da hat er jetzt auch den Triathlon gemacht.
Genau, ja. Und kümmert sich um dort mit seiner Stiftung um nicht ganz so privilegierte Kinder und will denen auch den Zugang zu Sport ermöglichen. Weiß ich deshalb, weil er auch letztes Jahr den sozusagen Adidas internen Preis bekommen hat, den ich auch schon zweimal erhalten durfte, Adidas Athlet des Jahres, wo es meistens um gar nicht um das sportliche, um sportliche Leistung oder sonstiges geht, sondern um Engagement in anderer Weise darüber hinaus. Und wer von euch gerne liest, der hat auch eine sehr interessante Biografie geschrieben über, wie gesagt, seinen Werdegang dahin mit doch einigen Umwegen, und ja, ist ein guter Typ. Da haben wir auch schon mal überlegt, Ralf, ne, ob wir da jetzt nicht spätestens den Triathlon vielleicht als Anlass nehmen sollten, Robin mal eine Nachricht zu schreiben, ob er einfach mal Bock hat, ja, in einem Podcast zu sein. Ich weiß nicht, ob er sowas schon mal gemacht hat, aber ich werde ihn mal schreiben. Vielleicht können wir den mal für uns für eine Folge gewinnen. Wird sicherlich interessant zu sein, ja, sein, so Einblicke in diese Fußballwelt zu bekommen, die ja doch auch ja ein bisschen entkoppelt ist von dem, was wir so aus sportlichen Dingen kennen, aber auch sicherlich ja, von ihm zu hören, wie er sich selber in so einer Kunstwelt sieht. Und da bin ich, glaube ich, sehr überzeugt, dass er da einen sehr, wie soll ich sagen, sehr vernünftigen Ansatz dazu hat.
Ja, jedenfalls hat er am Wochenende in Bocholt, da habe ich tatsächlich meine erste Mitteldistanz, also den halbe Ironman-Distanz gemacht. Da hat er seinen ersten Triathlon gemacht, Sprintdistanz, ja, also 500 Schwimmen, 20, 5 Kilometer. Ja, und dass die Jungs natürlich laufen können, ist ja klar. Schwimmen ist oft so ein Problem bei Fußballspielern, ja, weil die das meistens nicht so geil lernen oder gelernt haben. Ja, ich weiß gar nicht, was er hatte, aber er hatte eine Gesamtzeit von 1,11. Das ist schon gut, das ist wirklich gut. Ja, also da gehe ich mal davon aus, dass er jetzt das nicht nur durch das Laufen rausgeholt hat, weil das ist ja auch nicht so lang an 5 Kilometer. Was kannst du da groß rausholen? Ja, ja, ne? Aber das ist alles spannend, ja, weil so viele Fußballer, die schon mal einen Triathlon gemacht haben, gibt es nicht. Es gibt noch einen anderen Prominenten, der aber noch deutlich andere Sachen macht, Erik Meier. Ja, ich weiß nicht, ob ihr den so auf dem Schirm habt. Ja, also der ist ja als Experte in Deutschland viel unterwegs, hat ja lange in Deutschland gespielt, Holländer, aber jetzt zuletzt ja viel in Werbungen aufgetaucht. Ja, der ist extrem fit. Mit dem habe ich auch schon mehrere Wettkämpfe zusammen gemacht, und weil wir eine ähnliche Altersklasse sind, war der dann auch in meiner Nähe, was die Startnummern angeht. Ja, vor 2 Jahren in Luxemburg oder vor 3 Jahren in Luxemburg haben wir uns morgens noch sehr nett unterhalten. Also der wollte eigentlich die Langdistanz in Rot machen im vergangenen Jahr, und dann war aber irgendwas dazwischen gekommen, weiß gar nicht mehr, was da war. Ja, aber der ist sehr fit. Ja, also der ist in Richtung Mitteldistanz und Langdistanz unterwegs, und das der kann auch alles. Der kann schwimmen und der kann richtig Radfahren, und er kann auch noch wirklich gut laufen. Ja.
Das ist jetzt vielleicht auch ein Vorurteil meinerseits, aber grundsätzlich von dem, was man ja sonst über Fußballer so mitbekommt, ist ja generell alles, was irgendwie im weitesten Sinne Ausdauersport ist, jetzt nicht ganz so extrem beliebt, sage ich jetzt mal. Insofern beide Beispiele, die wir jetzt hier genannt haben, sicherlich außergewöhnlich. Bei Robin finde ich es noch bemerkenswert, dass er ja während seiner aktiven Karriere offensichtlich in seiner Sommerpause mal Bock hat, sowas zu machen und nicht...
Ich bin auch überrascht, dass er es darf, ehrlich gesagt. Ja, weil,
aus Verletzungsgründen
ja
wahrscheinlich.
Genau, es gibt in Verträgen ja so Ausschlussgeschichten. Mhm. Gut, Radfahren und Schwimmen gehört wahrscheinlich nicht dazu, ja, aber in der Regel ja irgendwelche Abenteuersportarten, also sagen wir mal von Bungee-Jumping bis Skifahren in der Regel, dürfen die meistens aufgrund ihrer Verträge nicht machen. Aber klar, wenn er sagt, Freunde, ich halte mich fit, ja, und ich habe einen Triathlon gemacht, also da werden schon ein paar in seiner Mannschaft mal sagen, wow, was war
Respekt,
da los?
Ja,
weil das ist schon okay. Ne?
Auf jeden
Fall.
Das
kann man schon machen im Sommer. Aber deshalb wäre das ja mal spannend, was machen so Jungs eigentlich wirklich im Sommer? Ja, wenn die sich fit halten sollen, ja, weil
4 Wochen unsere, Mykonos, Pool.
So, ne, unsere landläufige Meinung ist ja, genau, ne, 4 Wochen Mykonos oder irgendwo Karibik, ja, und Jetski raus und hü.
Genau, ja. Das ist das, was man sich so vorstellt. Und dann beginnt irgendwann wieder die Vorbereitung. Nee, wahrscheinlich stimmt das gar nicht. Das ist jetzt wahrscheinlich auch gemein von uns. Wahrscheinlich ist das, hat sich das auch gewandelt. Und
das ist aber das klischeehafte Bild in der Öffentlichkeit.
Ja, auf jeden Fall, absolut. Aber ich sag mal, mich hat's, einerseits hat es mich überrascht, dass ich das bei Robin dann gesehen habe, weil er es halt eben auf Instagram geteilt hat. Und dann im zweiten Mal drüber nachdenken, hat sich bei ihm direkt irgendwie nicht so überrascht, weil er ist ein relativ, ich sag mal, open-mindeder Typ, ne? So, der halt sagt, okay, ich kann Fußball spielen, das ist natürlich schön, dass ich es kann. Und ich glaube, das hat er sogar in seiner Rede gesagt, glaube ich, anlässlich des Preises von Adidas letztes Jahr, dass er gesagt hat, er weiß natürlich, dass er für das, was er da macht, sportlich, auch absurd viel Geld verdient, und er kann das ganz gut einordnen, dass das alles nicht ganz so normal ist, und versucht, glaube ich, diesen Bezug zum realen Leben nicht zu verlieren und ist auch heimatverbunden. Aber klar, das ist natürlich als Fußballer auch immer ein bisschen schwierig, ne? Wenn du natürlich im, sagen wir mal, kein Beispiel, ich könnte mir gut vorstellen, das ist jetzt reine Spekulation, weiß ich nicht, aber ich hätte mir auch sehr gut vorstellen können, dass er nach seiner Zeit in Bergamo bestimmt auch wahnsinnig gern wieder in die Bundesliga gewechselt wäre, wenn er da wahrscheinlich ein entsprechendes Angebot bekommen hätte. Und wenn da natürlich kein entsprechendes Angebot kommt, ja, dann musst du natürlich gucken, was du für andere Optionen hast. Das ist jetzt Inter Mailand jetzt kein schlechter Club oder sowas, aber du lebst halt sehr lange dann offen, also ganz klar natürlich im Ausland und hast halt dann wahrscheinlich nicht ganz so viel Zeit nach Hause zu fliegen, zumal dir dann auch trainingstechnisch und von den Spielen her ziemlich eingetaktet sind. Ich weiß gar nicht, was es da wieder die Gelegenheiten sind. Wahrscheinlich nur in diesen Spielpausen kann man wahrscheinlich mal sagen, ich bin mal längere Zeit vielleicht irgendwie dann in der Heimat oder so.
Ja, die haben ja schon mal freie Tage, da machen halt viele dann den schnellen Heimaturlaub mit dem Flieger. Ne? Das geht ja jetzt noch von Mailand, da bist halt ja in einer Stunde in Düsseldorf. Ja. Ja? Also das, oder in anderthalb Stunden, das ist schon okay. Aber klar, der hatte vor allen Dingen nicht so eine lustige Saison, weil der nicht so viel gespielt hat.
Deshalb war er jetzt auch nicht mit Verletzungen
bei der Nationalmannschaft. Ja, das und er ist halt an Perisic nicht vorbeigekommen, der ja lange auch in Dortmund gespielt hat und der war vor ihm da. Mhm. Der ist aber jetzt gewechselt. Das heißt, sagen wir mal, zumindest ist die Option, dass er wieder mehr spielen kann, weil, na klar, es ist Weltmeisterschaft Ende des Jahres. Ja, jetzt die ganze Sommernummer ist halt ohne ihn gelaufen. Ja. Flick hat ihm wohl gesagt, Tür ist noch offen, alles gut. Ja, dann muss man mal einen Triathlon zwischendurch machen, um sich wieder ins Gespräch zu bringen. ob Flick das jetzt mitgekriegt hat, weiß ich nicht.
Ja, das ist weiß nicht, ob der, die andere Frage. Ob der
so Instagram scrollt von deinem Kandidaten.
Vielleicht ist er nicht weiß, so aktiv auf so Instagram, machen. Aber er guckt jeden Triathlon an. Was so die Ergebnisse
ja, genau. Genau so, ne? Ja, das wäre auf jeden Fall ein sehr spannender Gast. Auf unseren spannenden Gast gleich könnt ihr euch schon freuen. Aber ich habe noch eine Frage. Sag mal, du bist heute Abend auf dem Sportfest. Da ist auch Gina Lückenkämper. Wer von euch geht jetzt, was die Distanz angeht, fremd?
Wir haben uns auf einen Kompromiss geeinigt. Gina bringt mir erstmal nochmal richtiges Starten aus dem Startblock bei und dafür gehen wir danach aber im Anschluss noch 10 Kilometer im Grunewald laufen.
Also jetzt könnten natürlich die gehässigen Freunde
der Leichtathletik sagen. Ich weiß genau, was du sagen
willst, Ralf. Ja, also ne, Gina hatte ja lange, die letzten 3 Jahre, wirklich Probleme mit der Startphase. Ja, ist am Wochenende fantastisch gelaufen.
2 Rennen hintereinander, sehr, sehr gut.
Genau, kleiner Exkurs in die Sprinterwelt des Laufens. Ja, ist 11.08 und 11.04 gelaufen, das ist richtig schnell. Weil sie das Bein gewechselt hat, mit dem sie vorne im Startblock sitzt. Ja, also ihr könnt es einfach versuchen.
Wenn das ihr noch wusste ich noch nicht.
Ja, siehst du mal, ja. Selbst du erfährst hier noch.
Das könnte ich mir gar nicht vorstellen. Ja. Also ich meine, ich bin offensichtlich aufgrund der leichtathletischen Grundausbildung, die ich als Kind vor vielen Jahren mal genossen habe, natürlich weiß ich, wie man so Startblock einstellt, wie man da so reingeht und wie man grundsätzlich startet. Bei mir dann halt nicht schnell, aber wie das funktioniert, könnte ich mir gar nicht vorstellen, mit einem anderen Bein zu machen vorne.
Ja, also tatsächlich ist das eigentlich eine Sache, die man im Kinder- und Jugendalter irgendwann festlegt und dann startet man entweder mit rechts in dem vorderen Block oder mit links in dem vorderen Block. Das kann man schon mal verändern müssen, und zwar dann, wenn man Hürden läuft, ja, weil da eine bestimmte Anzahl an Schritten bis zur ersten Hürde nur gemacht werden kann. Ja. Bei den Männern gibt es 2 Optionen, 7 oder 8 Schritte. Ja, aber dann, wenn du 7 Schritte machst, musst du schon sehr groß sein und sehr lange Schritte machen, sonst kommst du nicht hin. Ja, also in der Regel eine gerade Zahl, also 8. Ja, das heißt aber, dass du dann eine bestimmte Abfolge haben musst, Schwungbein und Startbein im, ich hoffe, ihr könnt mir folgen zu Hause, aber ist nicht so schlimm, ist so, ja. Da gibt es dann schon mal Leute, die dann noch wechseln müssen. Das Sprinter, ja, die ja hochsensibel sind und wirklich das sehr wirklich fein technische Abläufe da gemacht werden im Beschleunigungs- und Startbereich. Das Bein wechseln eigentlich nur nach Verletzungen. Ja, dass ich das jetzt wirklich mal gehört habe, dass Leute irgendwie so Verletzungen hatten und dann bestimmte Sachen nicht mehr machen können oder so und dann wechseln mussten. Also Gina aber ist wohl tatsächlich schon mal vor einigen Jahren mit dem anderen Bein vorne gelaufen. Okay. Ja, auch sehr gute Zeiten mit dem anderen Bein vorne gelaufen. Ja, und sie hatte jetzt wirklich Probleme in den letzten Jahren, also auch leider viele Verletzungsprobleme, aber eben auch, dass die Startphase einfach nicht adäquat war für das, was danach passierte. So, wenn du 3-4 Meter Rückstand hast auf die Weltelite, das holst du nicht mehr.
Keine Chance. Ja,
das Ganze vergessen. So, und jetzt ist die 11.04 gelaufen, da beim besten Lauf in Wetzlar. Klar, waren gute Bedingungen und so, aber das ist natürlich, die hat geweint vor Freude.
Weil man ja auch sagen muss, das waren jetzt wirklich Eigentlich seit der EM 2018, wo sie ja sehr erfolgreich noch war mit dem zweiten Platz.
Das war das letzte Mal, dass sie schneller war.
Genau. Mhm. Und das ist eine lange Zeit, Leute. Vor allem im Sprintbereich. Ich will jetzt nicht hier sagen, okay, Marathon- oder Langstreckenläufer haben grundsätzlich mehr Zeit in der Karriere, aber wahrscheinlich ist es doch so, ne? Weil Sprint, es gibt jetzt nicht, gibt auch Ausnahmen, kriegen wir wahrscheinlich wieder ein paar Zuschriften, die schreiben, aber es gibt noch einen, keine Ahnung, Justin Gatlin oder wie heißt der Mann aus Trinidad und Tobago, der mit 40 noch gerannt ist. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, aber grundsätzlich ist es schon so, dass eine Sprintkarriere, sage ich jetzt mal, eher sich im Zeitraum zwischen 20 und 30 irgendwo abspielt. Und wenn du da natürlich eine Durststrecke zu überwinden hast, aus welchen Gründen auch immer, Verletzungen oder so, 4 Jahre, das ist echt eine lange Zeit. Und für Gina freut mich das auch sehr und bin mir sicher, wir werden da hoffentlich später ein bisschen Zeit haben, noch zu quatschen.
Hast du schon Fachinformationen, ne? Mit der kannst du schon,
da
hast
kann
du
ganz anderes Entree.
Mensch, super. Na, wie geht denn das, dass du den Bein anderen wechseln
das
kannst?
Das ist ja, oder? Da hatte ich ja wirklich, ich hatte da schon selbst mal vor 2 Jahren drüber nachgedacht, ob dir das nicht vielleicht helfen könnte. Nee, Quatsch, das genau. Habe ich gar nicht gewusst.
Aber stellt euch mal einfach mit, macht mal so einen Ablauf, ne? Ja. Hatten wir ja in der Folge mit Philipp Seib, ja, kann man durchaus mal hin und wieder machen, also dass man wirklich dann zügig losläuft. Stellt euch mal mit links vorne hin oder mit rechts vorne hin und dann überlegt mal, was besser ist. Ja. Und dann merkt ihr auch, jeder hat so eine Seite, die bequem ist. Ja. Und dann merkt ihr, wie schräg das plötzlich ist, wenn man das andere Bein nach vorne
fühlt sich ganz komisch an. Ja. Und ja. Die meisten werden ja trotzdem mal auch vor vielleicht ein paar Jahren mehr irgendwie mal im Schulsport in so einem Startblock drin gesessen sein. Ich will jetzt nicht sagen, dass jeder, der vielleicht jetzt nicht das in der Leichtathletik mal gezeigt bekommen hat, wie man das auch vielleicht testen kann, welches Bein das passende ist. Aber nichtsdestotrotz hattet ihr euch ja da mal reingesetzt und habt irgendwie ein Feeling gehabt, das und das könnte für mich passen und ich starte das. Und da ist ja schon so in dieser Position, dieser Startposition, du musst ja da, also Ansteuerung ist eine Sache, aber du musst ja dann auch, wenn du schnell sein willst, ja auch richtig drücken. Und das, ich versuche mir das gerade nur hier, während wir hier sitzen und aufnehmen, vorzustellen, wie das bei mir mit links wäre, wenn links vorne wäre. Das wäre so komisch, ich kann es mir gar nicht richtig vorstellen. Aber deswegen umso beeindruckender, dass man das auch auf so einem Level und in so einer, ich sag jetzt nicht, ja doch, ich kann schon sagen, fortgeschrittene Karriere, klingt jetzt überhaupt nicht despektierlich, aber ich sag mal, Gina ist jetzt keine 16 mehr, sondern sagen wir mal,
Mitte, ja, ist ja eine ausgereifte Weltklasse-Athletin im Prinzip.
Dass du da,
ja,
so da sowas zu wechseln.
Total. Ja. Also ich würde tippen, wenn du jetzt heute einfach mal sagen würdest, so alle in ihrem Bereich so, ja, müssen einmal mit dem anderen Bein starten. Ich mindestens die Hälfte würde wenigstens stolpern, ja, wenn ich hinfalle.
Ja, ja.
Ja, aber das geht dann nicht.
Kann ich
ja,
mir,
dass man einfach mal auf die andere Seite wechselt.
Kann ich mir gut vorstellen. Also das ist, ja. Das habe ich gar nicht gewusst, aber das ist natürlich sehr spannend. Jetzt ist noch eine Frage von mir an dich als sozusagen alter Statistikfuchs. Ich weiß ja, dass Ginas Bestzeit ist, glaube ich, 10,95, meine ich. Allerdings noch aus dem Jahr vor der EM. Ja,
von den Weltmeisterschaften in London im Halbfinale.
Wie ist dann die 11,04 zu bewerten? Ist das irgendwie so die zweitbeste oder die drittbeste Zeit, die sie schon mal gelaufen ist? Oder ist da sehr viel dazwischen drin schon auch mal passiert? Ich glaube jetzt eher nicht.
Nein, da ist nicht so viel passiert. Also wie gesagt, sie war halt bei ihrem Bronzelauf in Berlin.
Ja.
18, ja, das war das letzte Mal, dass sie schneller war. Aber sie ist noch nicht so super viel in dem Bereich gelaufen. Was das jetzt tatsächlich dann für die Höhepunkte angeht, ja, also für Eugene oder für die Europameisterschaften dann in München, das weiß ich natürlich noch nicht, ja, weil das kann dann Gegenwind sein oder kalt sein oder was
auch immer. Da werden die Bahnen noch nicht getauscht. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es in Wetzlar ist, aber ich weiß aus Regensburger Zeiten vom Meeting her ist es ja so, dass die in der Regel beide Zeiten vermessen. Genau, also die klassische Seite brauchst du nichts vermessen, weil da ist es ja ganz normal auf der Bahn markiert, aber es wird halt auch die andere Seite entsprechend markiert und vermessen, um die Option zu haben, dass wenn der Wind ungünstig steht, dass man halt entgegen der Laufrichtung die 100 Meter laufen lässt, dass die Starterinnen und Starter Rückenwind haben, um so die Bedingungen ein bisschen zu optimieren, was ich auch vollkommen legitim finde, aber den Punkt, den du natürlich ansprichst, das müssen die Leute zu Hause vielleicht von uns erklärt bekommen, weil das wahrscheinlich gar nicht jeder weiß, ist natürlich klar, also dass es bei einzelnen Meetings diese Möglichkeiten gibt, kann natürlich helfen, ein optimales Ergebnis abzuliefern. Ne, laufen musst du trotzdem, aber dass du halt vielleicht jetzt nicht 2 Meter Gegenwind hast, sondern vielleicht im besten Falle 2,0 Meter Rückenwind. Aber natürlich, bei internationalen Höhepunkten gibt's das nicht. Da ist halt in der klassischen Laufrichtung aufgebaut und wenn Gegenwind ist, ist Gegenwind und wenn Rückenwind ist, ist Rückenwind. So ist es. Da muss man natürlich dann wiederum sagen, klar, die Bedingungen sind am Ende des Tages dann auch wieder für alle gleich und da geht's ja in erster Linie mal um so eine Art Ausscheidungsrennen, bis du überhaupt im Finale irgendwo im besten Falle bist. Aber deswegen, ob da dann am Saisonhöhepunkt auch noch die Saisonbestleistung oder eine persönliche Bestleistung erreicht werden kann, hängt halt auch wirklich wesentlich mehr noch von diesen Rahmenbedingungen einfach ab.
Aber du kannst ja nächste Woche mal berichten, wie es ihr ging heute. Ja, ich glaube, dass das wirklich ein mental unglaublicher
Befreiungsschlag
Schritt ist,
war.
So ein Befreiungsding ist, ja. Und ihr könnt alle hinkommen nächste Woche. Ja, sind die Finals, ja, in Berlin. Nicht nur die deutschen Meisterschaften Leichtathletik, sondern in, ich glaube, inzwischen sogar 10 oder 12 Sportarten. Also es ist Monster-Programm in der Hauptstadt nächste Woche. Ab Mittwoch geht das los und da muss ich euch gleich auch noch eine Kleinigkeit erzählen, ja, was nichts damit zu tun hat, aber ich bin seit gestern Abend Funktionär. Ja, aber das erzähle ich euch, nachdem wir mit unserem Gast gesprochen haben. Ja, Philipp hat mich schon komplett ausgelacht dafür, aber so ist es manchmal.
Sagen wir mal so, ich möchte jetzt hier keine Funktionäre ausgelacht. Grundsätzlich dissen, aber wir haben doch davor noch gesprochen, bevor du in diese Sitzung gegangen bist, was am Ende des Tages vielleicht passieren kann.
Also später mehr dazu, ja. Bevor wir jetzt gleich dann zu unserem Gast kommen, ja, zu Dr. Hans Braun, dem Leiter der Biochemie an der Deutschen Sporthochschule in Köln, aber vor allen Dingen in Ernährungsfragen und in Betreuungsfragen von Kaderathleten und Athletinnen. Vor allen Dingen hat er maßgeblich die Karriere von Melanie Kraus, einer früheren sehr guten deutschen Marathonläuferin, die in Peking für Deutschland bei den Olympischen Spielen Marathon gelaufen ist, begleitet. Ganz, ganz spannende Geschichten, weil das Gespräch mit ihm habe ich gestern aufgezeichnet. Aber vorher wollen wir natürlich auch noch auf unseren Partner, auf AG1 von Athletic Greens, euch aufmerksam machen. Denn darüber haben wir uns ja committed zu sagen, okay, wir wollen uns das Ganze mal anschauen, was tatsächlich an Nahrungsergänzungsmitteln und was vielleicht der Vorteil an einem All-in-One-Supplement wie AG1 sein könnte. Und da haben wir ja dann gesagt, okay, da machen wir einen Schwerpunkt drüber. Und ich habe das Gefühl, es wird nicht das Abschließende befassen damit sein, sondern das war Teil 1 heute.
Das ist sehr, sehr komplex auf jeden Fall. Also ich möchte tatsächlich AG1 nicht mehr missen. Ich habe es vorher schon gesagt, hier die Travel Packs, das könnt ihr zu Hause natürlich nicht sehen. Ralf kann das jetzt sehen, habe ich natürlich auch hier in Berlin dabei. Super easy, habe hier meinen Shaker mit dabei, kaltes Wasser und ein Travel Pack und dann ist man da ganz gut versorgt. Mit unserem Special Deal, den ihr über www.athleticgreens.com/Bestzeit ordern könnt, bekommt ihr eben diese Willkommensbox zusätzlich zum Monatsabo und da ist eben dieser Shaker, eine Aufbewahrungsdose, 5 praktische Travel Packs und ein Jahresvorrat an Vitamin D dabei und ansonsten wisst ihr ja, AG1, das sind 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals und lebende Kulturen und ich bin ja auch gespannt, was jetzt der Dr. Braun uns hier erzählen wird, denn tatsächlich hast du das gestern Abend schon ohne mich aufgenommen, wofür ich dir sehr dankbar bin, auch wenn ich sehr gerne natürlich live dabei gewesen wäre, denn ich stand noch im Stau auf dem Weg nach Berlin und der Doc hatte jetzt auch nicht gerade super viele Zeitfenster, weil wie ihr uns ja wahrscheinlich kennt, haben wir diese Anfrage schon 4 Wochen vorher vorbereitet, was natürlich nicht stimmt, sondern wir waren natürlich relativ spontan unterwegs und deswegen, ja, sehr cool, dass er sich für uns da die Zeit genommen hat und sehr cool, Ralf, dass du das auch übernommen hast. Ich höre da jetzt auch gleich rein und ja, in diesem Sinne würde ich mal sagen, viel Spaß.
Ja, vielleicht noch einen Zusatz, weil wir ja im Zusammenhang mit AG1 auch immer darauf hinweisen und ja auch richtigerweise darauf hinweisen, die Basis ist eine gesunde Ernährung, ja, eine gute sowieso. Ernährung. Das wird gleich ein Kernpunkt sein. Ja. Was ist das überhaupt? Ja, wie kann man das definieren? Es ist nicht so schwierig, kann ich euch schon sagen, ja, weil wir ja auch immer, ja alle, keine Zeit haben, ja, keine Gelegenheit haben, das richtige, gute Sachen einzukaufen und so weiter und so weiter. Besprechen wir gleich, weil das eine Herzensangelegenheit von Dr. Braun ist. Aber vielleicht noch kurz zur Vorstellung. Der Hans Braun hat, wie ich, an der Sporthochschule in Köln studiert, dazu noch Ernährungs- und Haushaltswissenschaften an der Uni in Bonn, hat dann promoviert am Institut für Biochemie der Deutschen Sporthochschule in Köln und Lehrbeauftragter im Fachgebiet Sporternährung Ernährung, ja, und damit auch eine der Ansprechpartner zusammen mit einigen anderen Kolleginnen und Kollegen aus dem Institut für die Olympiastützpunkt Athletinnen und Athleten in Olympiastützpunkt Köln-Leverkusen. So, und da können sich jetzt wieder die ein oder anderen vorstellen, dass da eine Menge Top-Athletinnen und Athleten dabei sind, ja. Hast du im Rahmen Olympiastützpunktbetreuung auch Ernährungsberatung gemacht?
Hatten wir mal, wobei das lief über Umwege, das lief damals in Regensburg, haben wir das tatsächlich über einen, ach, wie war denn das, irgendwie Vereinspartner gemacht, die waren damals eine zertifizierte Außenstelle vom Olympiastützpunkt, das ist dann auch nochmal neu geclustert worden, also die, da gab es eine Außenstelle, die war damals sogar in Regensburg. Generell in Bayern, weil natürlich Bayern relativ groß von der Fläche ist, eben nicht nur München anzubieten, sondern quasi so Außenstellen. Und das haben wir damals dann angefragt für den ganzen Verein, auch für die Jüngeren oder vielleicht noch nicht, wie auch immer, Kaderathleten. Und war, glaube ich, für alle Beteiligten damals, ne, wir reden da von jungen Jahren, und ich fand das damals von auch von der Trainerschaft ein smarter Move zu sagen, hey, okay, wir haben jetzt hier entweder Teenager, okay, die leben noch zu Hause, da kochen dann wahrscheinlich primär irgendwie ein Elternteil oder so. Aber wir haben natürlich auch jetzt hier ganz viele junge Studierende, die jetzt ausgezogen sind, die jetzt hier in einer neuen Stadt leben, die für sich selber jetzt kochen müssen und wahrscheinlich jetzt nicht zweimal am Tag in der Mensa essen. Was ist denn da wichtig? Und wie du schon gesagt hast, kann man natürlich, und das sollte auch immer das Ziel sein, sich so gut wie möglich über die eigene Ernährung versorgen, ne? Was Mineralstoffe, Vitamine etc., frische und gesunde Lebensmittel anbelangt. Es ist nun mal so in der Realität, dass das... ich sag mal, ich glaube, das Bewusstsein in der sportinteressierten Bevölkerung ist dafür wahrscheinlich relativ hoch, ne? Aber der Bedarf ist halt auch höher, weil natürlich, wenn man Sport treibt, je nach Intensitätslevel man auch mehr verbraucht. Es gibt bestimmt auch größere Teile der Bevölkerung, wo jetzt Essen oder die entsprechende Zufuhr von Mikro- und Makronährstoffen nicht ganz so ausgeprägt da ist, oder man sich die Zeit nicht dafür nehmen will, oder ja, man sagt, es ist zu, man denkt, so muss man es vielleicht sagen, es ist zu aufwendig, gesund zu kochen. Und genau, deswegen wurde damals das schon in einem ganz guten Kurs, glaube ich, gemacht und dann auch schon zumindest darauf hingewiesen, wo es sinnvoll ist oder sinnvoll sein kann, eben über Nahrungsergänzungsmittel vielleicht zu unterstützen, sofern man das vorher dann auch nochmal abgeklärt hat über Blutbilder etc.
Ja, dann würde ich sagen, steigen wir mal ein, ja, und ich kann euch schon, ich gebe euch mal ein paar Triggerpunkte, ja, Kartoffeln und Grünkohl und wie soll ich sagen, das Mysterium Magnesium in Deutschland.
Ich bin gespannt.
Dann hören wir mal rein. Also erstmal vielen Dank, Dr. Braun, dass Sie in unserer kleinen Show hier auftauchen und uns mal mitnehmen in die große, weite Welt der Supplements, Nahrungsergänzungsmittel, wie auch immer. Das ist ja so ein weites Feld, dass wir zumindest heute mal einen Anfang machen wollen, uns dem zu nähern. Grundsätzlich ist ja erstmal die Frage, was verstehen Sie unter Nahrungsergänzungsmitteln im Vergleich zum Beispiel zu dem, was ja in einschlägigen Fachmagazinen, mehr oder weniger bunten Zeitschriften der jeweiligen Sportarten abgedruckt ist? Was verstehen Sie darunter oder was wird landläufig darunter verstanden?
Genau, ist schon mal gut, dass wir mit einer Definition anfangen, damit wir über das Gleiche reden. Also im Prinzip, ich orientiere mich schon an dem, was auch so Institutionen vorgeben, wie die EFSA, also die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit zum Beispiel. Und da geht es darum, dass sie dazu bestimmt sind, die Nahrung zu ergänzen und nicht zu ersetzen. Das ist schon mal für manche, glaube ich, ein neuer Punkt. Und letztendlich geht es eigentlich erstmal um Vitamine, Mineralstoffe, aber halt auch um weitere Stoffe, die dann eine ernährungsspezifische Wirkung haben. Und es eben in konzentrierter, dosierter Form aufgenommen werden. Das heißt, das sind dann auch zwei wichtige Punkte, dass wir eben auch leicht überdosieren können. Und das andere ist eben, dass sie zwar eine Wirkung haben können, aber sie gehören eben zum Lebensmittelrecht und nicht zum Arzneimittelrecht. Und das sind, glaube ich, schon wichtige Voraussetzungen, die wir kennen müssen.
Ja, weil bei den Arzneimitteln habe ich ja irgendwann mal so als Grundsatz gelernt, entweder haben sie eine Wirkung, dann haben sie in der Regel auch eine Nebenwirkung oder sie haben keine Wirkung. Ja, das klassifiziert so wirkungsvolle oder eben nicht wirkungsvolle Medikamente. Aber das ist ja eine wichtige Unterscheidung schon mal, dass wir hier ja über im Prinzip den Gesamtbegriff der Nahrung sprechen. So, da ist es ja extrem schwer aufgrund der Komplexität, einen Wirkzusammenhang überhaupt zu definieren. Wie kann man sich dem nähern?
Ja, das ist nicht so einfach. Also wenn wir jetzt bei Lebensmitteln, ist es tatsächlich so, dass es komplex ist. Da gibt es natürlich große epidemiologische Studien und dass man eben sieht, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen, die vielleicht sich besonders Gemüse- und obstreich ernähren, bestimmte Erkrankungen seltener haben. Aber jetzt wissen wir auch, die kann sein, dass die sich mehr bewegen, generell vielleicht ein weniger stressvolles Leben führen oder sich weniger in eine stressige Situation bringen lassen. Da gibt es ja viele Parameter, die wir nicht ohne weiteres bei solchen Studien ausschließen können. Bei Laboruntersuchungen, insbesondere mit Nahrungsergänzungsmitteln, versucht man idealerweise in sogenannten Crossover-Designs. Das heißt also, wir bilden zwei Gruppen. Die eine Gruppe bekommt Magnesium oder Vitamin C, die andere Gruppe bekommt ein Placebo. Beide wissen nicht, was sie bekommen. Auch die Untersucher wissen das nicht. Und später wird getauscht. Und das lässt sich aber auch nicht immer realisieren, weil manchmal auch die Gabe eines Nahrungsergänzungsmittels vielleicht über Wochen dauert und dann brauchen wir eine Washout-Phase, also braucht eine Zeit, bis das wieder den Körper verlassen hat. Und dann kann man das einigermaßen versuchen, in solchen Designs abzubilden, ob eine Wirkung da ist. Aber je länger die Studie da ist, klar, desto mehr Störfaktoren oder Einflussgrößen gibt es, die wir nicht standardisieren können. Und das andere ist natürlich, was halt eben das Problem ist im Nahrungsergänzungsmittelsektor aus meiner Sicht, ist auch kein Vorwurf, aber ist so geregelt, dass eben Hersteller, die Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt bringen müssen, solche Studien nicht durchführen müssen. Während ein Arzneimittelhersteller muss das. Er muss nachweisen, dass das Arzneimittel möglichst wenig Nebenwirkungen hat, einen großen Nutzen hat und dann wird's, kenne ich mich jetzt nicht im Detail aus, aber dann zugelassen, während wir bei Nahrungsergänzungsmitteln eigentlich nur anzeigen müssen. Könnten wir heute Abend gemeinsam ein neues Produkt uns überlegen.
Sehr gute, Geschäftsidee.
Also das sind so ein bisschen die Unterschiede zwischen diesen beiden Dingen. Und das sollte auch der Verbraucher wissen, dass eben Arzneimittel einem ganz anderen Richtlinien unterliegen, höhere Qualitätsansprüche haben. Ich will damit nicht gesagt haben, dass insbesondere Nahrungsergänzungsmittel, die in Deutschland produziert werden, irgendwie eine schlechte Qualität hätten. Das darf man daraus nicht auch schlussfolgern, aber die Rahmenbedingungen sind auf jeden Fall andere und eben manchmal gibt es eben dann halt auch Probleme.
Jetzt könnte man natürlich auf der anderen Seite sagen, okay, Bauern müssen ja für das, was sie auf den Markt bringen, auch keine Wirkungsstudie machen, sondern da geht man einfach vom, wie soll ich sagen, Alltags- oder Gebrauchswert aus und sagt, okay, das ist eine vernünftige Ernährung. Also jetzt nehmen wir mal Kartoffeln und Grünkohl, ja, so was ganz Klassisches mal, ja, auch hier aus dem Rheinland. Die müssen ja jetzt auch keine Wirkung angeben. Die müssen höchstens dafür Sorge tragen, dass da keine Schadstoffe drin sind, ja, aus keine Ahnung, Düngern oder aus Bestrahlung oder was auch immer oder Genveränderungen. Das heißt, da wird eine Angleichung in diese Richtung geschaffen und nicht eine Trennschärfe zu den Medikamenten.
Gut, da muss ich jetzt sagen, wie die Prozesse waren, um die gesetzliche Festlegung zur Nahrungsergänzungsmittelverordnung sind, da bin ich im Detail auch nicht so drin. Für mich ist mehr die physiologischen Aspekte von Bedeutung. Da muss man vielleicht auch nochmal zurückgehen. Jetzt haben wir schon lange Kartoffeln, wir haben schon lange Grünkohl und man weiß, dass eine gewisse Sicherheit damit gegeben ist. Das wusste man, als die Kartoffel nach Europa kam, eben nicht. Da sind ja viele Leute gestorben, weil sie das Falsche gegessen haben auch von der Kartoffel. Und so ist es bei Nahrungsergänzungsmitteln sicherlich auch so, dass eben bestimmte Stoffe wie Vitamine, Mineralstoffe bekannt sind, dass sie keinen Schaden anrichten, wobei man das in Klammern setzen muss, weil es eben eine Möglichkeit gibt einer Überdosierung. Wobei eine Überdosis mit Grünkohl auch gesundheitliche Probleme geben könnte im Bereich des Magen-Darm-Traktes, aber Sie wissen, was ich meine. Das ist halt bei den Mikronährstoffen doch manchmal mit ernsthafteren Konsequenzen geht das einher. Und was natürlich da noch in dem Zusammenhang ist eben, dass wir ja da eben konzentrierte Formen haben, die dann in Kapseln gegeben werden. Und da gibt's halt leider wieder diese Einzelfälle, dass dann manche Personen vielleicht 5 Kapseln nehmen anstatt nur eine, weil sie denken, ja, 5 Kapseln helfen 5-mal mehr. Und deswegen, das Risiko für sich ist nicht per se gegeben, aber es ist leichter, Fehler zu machen als mit Grünkohl und Kartoffeln.
Und dann gibt's ja noch eine andere sagen wir mal, zumindest Idee, die auf einer zellulären Ebene stattfindet, also die man in einer Petrischale nachweisen kann, die natürlich dann vielleicht auch noch in einem Tierexperiment einigermaßen valide nachzuvollziehen ist, aber dann gelingt halt, Sie haben das ja anhand der Forschungsdesigns halt solcher Studien schon skizziert, dann gelingt sehr schwer nur der Wirkkontext halt auch für den Menschen. Wie weit bewegen wir uns dann eben auf diesen, sagen wir mal, anfänglichen Wirkansätzen, um daraus dann wirklich ein sinnhaftes Nahrungsergänzungsmittel zu produzieren?
Ja, das ist, ich will nicht sagen, diese Millionen-Dollar-Frage, aber es ist wirklich nicht einfach, dann genau den Bedarf eines Individuums herauszufinden. Also da müssen wir auch, sagen wir, generell verstehen, bei Beispiel Vitamin C, das kennen die meisten, da sagt die deutsch-österreichische und Schweizer Gesellschaft für Ernährung, wir sollten jeden Tag idealerweise 110 Milligramm Vitamin C aufnehmen. Das ist eine abstrakte Zahl, die sagt niemand was. Wenn ich sage, essen Sie eine Paprika, dann haben Sie das locker erreicht, dann hilft das natürlich schon mal mehr. In verschiedenen Ländern werden aber diese Empfehlungen unterschiedlich interpretiert, die aus der Wissenschaft kommen. Manche meinen, sagen dann vielleicht nur 80 Milligramm reicht, andere 100 Milligramm. Diese Empfehlungen so oder so hinterliegen noch verschiedene Sicherheitszuschläge, also Empfehlungen, die Resorptionsverluste integrieren, die Kochverluste mit integrieren, individuelle Resorption. Das sind wir ja nicht alle gleich und identisch. Und das heißt also, normalerweise würden vielleicht viele mit 70, 80 Milligramm Vitamin C gut versorgt sein, aber man gibt Sicherheitszuschläge obendrauf, um dann die Bevölkerung in einer Weise eine Empfehlung auszusprechen, bei der man davon ausgeht, dass mehr oder weniger alle ausreichend versorgt sind. Aber wir haben keine Idee und auch momentan keine Möglichkeit, trotz Messung von irgendwelchen Genen oder Mikrobiom und Dinge, die auch einen Markt haben, aber aus meiner Sicht gibt es noch keine wissenschaftliche Evidenz, die zeigt, wir nehmen 5 Milliliter Blut, checken das und können für jeden einen individuellen Bedarf kalkulieren. Das ist sicherlich, ob es das mal gibt, weiß ich nicht, weil die Frage ist auch, welcher Ort ist der richtige, um den Bedarf zu formulieren, und ja, das ist nicht immer nur das Blut.
Dann haben Sie schon gesagt, dann gibt es halt ja die diversen Empfehlungen, ja, für quasi alle, sagen wir mal, mehr oder weniger gängigen Stoffe, ja, die man dann ja auch gerne findet, so und so viel Prozent der täglich empfohlenen Dosis. Und da hört es ja dann für einen normalen Konsumenten spätestens auf. Ja, also wenn man das dann halt alles durchliest, wie soll man da orientieren können, okay, das ist jetzt alles okay und das ist vielleicht kritisch oder das ist vielleicht schon zu viel. Gibt es etwas, das Sie auch unserer Community an die Hand geben könnten, wo man sagt, okay, Leute, da oder darauf könnt ihr euch einigermaßen committen, um nicht in so eine Überkonzentration reinzulaufen?
Also relativ einfach, Food First. Das ist auch im Top-Leistungssport absolut die Grundlage aus unserer Sicht, weil nicht, dass wir sagen, wir brauchen keine Nahrungsergänzungsmittel. Das sollte man da nicht reininterpretieren und auch keinen Konflikt entstehen lassen. Hatten wir eher vor 20, 30 Jahren schwarz und weiß und die einen waren dafür, die anderen dagegen. Das sehe ich nicht so, aber wir haben nun mal in Lebensmitteln unglaublich vielfältige Nährstoffe, von denen wir heute manchmal noch gar nicht wissen, welche Funktionen sie im Körper erfüllen. Da gehören insbesondere diese sogenannten sekundären Pflanzenstoffe dazu. Um es einfach auszudrücken, dass die Farbe von Obst und Gemüse, also das Rot der Paprika oder das Rot der Tomate, das sind diese farbgebenden Stoffe haben auch präventive Wirkung, sei das im Bereich möglicherweise Krebsprophylaxe, Stabilisierung des Immunsystems, also verschiedene Funktionen, die auch im menschlichen Organismus auftreten können und von Bedeutung sein können, wenn es um Gesunderhaltung geht und auch möglicherweise um Leistungsfähigkeit. Und deswegen legen wir schon enormen Wert, dass wir am Schluss erstmal eine gute Grundlage schaffen. Auch im Bereich dann Protein und Kohlenhydrate, die für Sportler natürlich dann nochmal von besonderer Bedeutung sind. Und dann kann man immer noch hingehen und sagen, okay, gibt's vielleicht eine besondere Ernährungsform? Ich möchte mich jetzt vegan ernähren. Aha, dann wird's kritisch im Bereich Vitamin B12, vielleicht auch im Bereich Eisen, im Bereich Omega-3-Fettsäuren. Dann muss man sich das in Ruhe angucken und dann individuelle Lösungen anstreben. Nichtsdestotrotz, wenn einer unbedingt der Meinung ist, er braucht ein Breitbandpräparat und soll hier, möchte hier einfach sicher auf der sicheren Seite sein, dann entsprechen diese 100%, die man oft dann in Klammern sieht, ja der Tagesdosis, der Empfehlung der täglichen Zufuhr. Und die sollte man einfach nie überschreiten. Und dann hat man aus der Nahrung wahrscheinlich 100 oder mehr Prozent plus die 100% obendrauf, dann ist eine übermäßige Zufuhr eher unwahrscheinlich. Vielleicht noch letzter Punkt zu dieser Frage, der im Bereich der Mineralien, also Zink, Eisen und so weiter, da muss man sehr vorsichtig sein, weil da ist die Überdosis schon beim 2-, 3-, vielleicht auch 4-fachen der täglichen Empfehlung. Da sollte man nicht einfach kritiklos Eisen, Zink oder auch Kalzium zum Beispiel einfach mal supplementieren, ohne, sagen wir immer, medizinische Indikationen.
Wir beide waren an der Sporthochschule im letzten Jahrhundert, im letzten Jahrtausend sogar, um genau zu sein, zur Ausbildung genau. Und ich kann mich noch sehr gut an eine der ersten Vorlesungen von Wildo Hollmann erinnern, leider verstorben, der ja sehr lange vieles in diesem Bereich auch geprägt hat in Deutschland, als jemand, der sich sehr frühzeitig schon damit auseinandergesetzt hat. Und der hat immer gesagt, ausgewogene Ernährung reicht. So, was ist das jetzt, der ausgewogene Ernährung, auch unter der Veränderung ja der Ernährungsgewohnheiten? Damals, als er das gesagt hat, das war Mitte der 80er Jahre. Seitdem hat sich unsere Ernährung aus meiner Sicht tendenziell erstmal nicht unbedingt verbessert, sondern ist eher industrialisiert, verarbeitet geworden und weniger naturbelassen, sage ich mal. Ja, also so, dass man möglichst viele Nährstoffe erhält. Wie ist aus Ihrer Sicht eine gute Ernährung zu definieren? Weil Sie haben schon gesagt, problematisch sind natürlich schon vegetarisch, vegan etc. Also in bestimmten Weise extrem abweichende Ernährungsmuster, wo dann bestimmte Stoffe einfach fehlen.
Ja. Also es gibt, wie vorhin schon mal gesagt, ja durchaus individuellen Bedarf. Der wird sich aber jetzt nicht massiv unterscheiden, dass wir zwei einen komplett unterschiedlichen Bedarf haben, der dazu führt, dass wir uns komplett unterschiedlich ernähren müssen. Nichtsdestotrotz, diese Empfehlungen, die wir alle vielleicht kennen, so Ernährungspyramide oder auch von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, den Ernährungskreis, die sollen helfen, Orientierung zu bekommen, wie viel Lebensmittel oder welche Menge aus welcher Lebensmittelgruppe sollte ich versuchen, immer wieder zu realisieren. Vorausgesetzt natürlich, oder man sagt, okay, durch den Einkauf manchmal saisonale Angebote, manchmal regionale Angebote, manchmal ist vielleicht auch eine Sache, die man eben so dazu kauft im Winter, weil man gerade Lust hat auf Erdbeeren, auch wenn ich das nicht als zielführend sehe, wenn es um die Nährstoffversorgung geht, aber mal das ignorieren, dann ist es schon so, dass wir eben so Empfehlungen haben aus dem Bereich der Getreideprodukte, aus dem Bereich Obst und Gemüse, weil ich jetzt nicht weiß, wie konkret ich da werden soll, dass wir schon 3/4 unserer Ernährung, schon seit längerer Zeit ist die Empfehlung, 3/4 unserer Ernährung mehr aus dem pflanzlichen Bereich zu konsumieren. Und da geht es jetzt nicht darum, auch wieder vegan oder vegetarisch, was ist besser, sondern eigentlich besteht schon lange, zum Beispiel aus Sicht der Fachgesellschaften, wie eben Deutsche, Österreichische und Schweizerische Gesellschaft für Ernährung, aber auch anderer, dass so 500-600 Gramm Fleischwaren die Woche, also damit gehört auch Wurst dazu, vollkommen ausreichend sind. Und dass wir, und da sind wir bei dem Punkt, Wildo Hollmann, eigentlich Grundnahrungsmittel bevorzugen sollten. Wenn wir uns über Grundnahrungsmittel, die einkaufen, eben Kartoffel und Grünkohl und lernen, was damit zu machen und eben selbst ein Porridge machen und nicht ein fertiges Porridge kaufen, was eigentlich eine unglaublich teure Geschichte ist für ein paar Haferflocken, die dann Porridge heißen. Das heißt, wenn wir wieder für uns ein bisschen einen Schritt zurückgehen und sagen, wir haben eigentlich 24/7 alles da in Deutschland. Müssen keinen Mangel haben. Dass wir dann sagen, okay, ich beschäftige mich wieder mit Lebensmitteln, ich beschäftige mich als Familie mit Lebensmitteln und zeige den Kindern, wie Dinge gehen. Das wären sicherlich Prozesse, die wir in unserem Übermaß nicht verlieren sollten, dass wir da wieder ein bisschen zurückgehen, einen Schritt, und lernen, dass Lebensmittel eigentlich von ihrer Qualität in Deutschland hochwertig sind. Ich kann die Aspekte, dass es zu, sag ich mal, die Lebensmittel nicht mehr die Qualität haben, wie noch vor 50 Jahren durch Überdüngung und so weiter, kann ich argumentatorisch nicht folgen, weil eben die Daten das nie zeigen, dass Lebensmittel irgendwie verarmt sind an Nährstoffen. Es ist eher die Vielfalt der Auswahl, die wir haben, die wahrscheinlich beim Konsumenten, ob Leistungssport oder nicht, dann einfach zu Herausforderungen führen. Und da muss wieder ein Plan, eine Idee rein. Das versuchen wir in der Ernährungsberatung unserer Leistungssportler zu schaffen, dass sie eben eine Struktur bekommen. Gehen wir heute in den Supermarkt, da haben wir vielleicht 20.000, 30.000 Produkte stehen, und früher im Tante-Emma-Laden gab es eben Grundnahrungsmittel, um es mal vielleicht so ein bisschen extrem zu bewerten. Und ja, das sind vielleicht so ein bisschen die Schwierigkeiten, die dann viele haben, die dann auch in Anführungsstrichen zu Fehlernährungen führen, inklusive natürlich Bewegungsmangel und sonstige Dinge, die natürlich das Ganze fördern.
Gut, das habe ich jetzt bei unserer Community nicht das Gefühl, dass der Bewegungsmangel ein Faktor wäre. Aber lassen Sie uns noch eine Sekunde bei Ernährung bleiben, weil das ja ein wichtiger Punkt ist. In der neueren Literatur wird ein, sagen wir mal, Gesunderhaltungsvorteil der sogenannten mediterranen Ernährung zugeschrieben oder zuteil, der für mich noch nicht so richtig begründet ist, woher der rühren kann. Da gibt es ja so Erklärungsansätze, mehr Öl, mehr frische Produkte, vielleicht auch ein etwas besserer Mix, was Sie gesagt haben, dass eben nicht so eine Überbetonung von Fleisch und Wurstwaren da ist, sondern dass das eben auch gemischt ist mit entsprechenden Fischangeboten, also Richtung Omega-3 und solche Geschichten. Würden Sie dem folgen, dass man sagt, eine mediterran orientierte Ernährung schlägt eine mitteleuropäisch orientierte Ernährung?
Ja, nicht unbedingt. Also dazu kommt, da dürfen wir das, die mediterrane Ernährung nicht verwechseln mit der touristischen mediterranen Ernährung.
Also nicht mit Pizza. Ne?
Nee, weil also ich finde das erstaunlich. Ich glaube, da geht es auch um die traditionelle Küche, ob das die Daten aus Kreta sind oder sonstiges. Aber wenn man schon mal auf Kreta war und dann am Meer und bestellt im Restaurant, dann kriegt man auch Pommes und ein Riesenstück Fleisch. Also ich glaube, das darf man nicht mit dem Ort, wo wir konsumieren, verwechseln, sondern mit dem Angebot, das dann traditionell da zur Verfügung steht. Und dann würde ich sagen, haben wir vielleicht auch traditionell Angebote gehabt. Ich will das nicht privat werden, aber meine Eltern haben fast alle selbst angebaut. Wir waren keine Landwirte, aber im Nachhinein ist mir erst diese Besonderheit klar geworden, dass wir eigentlich bis hin zum Rosenkohl im November alles selbst geerntet haben und dann Kartoffeln hatten, die wir in einem Keller gelagert haben und waren eigentlich unabhängig. Und das war im Nachhinein, wenn ich das so dann wissenschaftlich bewerten möchte, durchaus eine hohe Qualität, die wir da zum Glück hatten. Und deswegen würde ich auch keine Konkurrenz draus werden lassen, sondern was wir heute wissen, ist, dass eben so, vielleicht kann jeder aus der Community vielleicht auch mal für sich abwägen, komme ich so vielleicht auf 300 bis 400 Gramm Gemüse täglich, dann werden 9 von 10, behaupte ich, das nicht schaffen. Ist auch nicht so einfach, schaffe ich auch nicht jeden Tag. Aber es wäre die Idee zu sagen, was kann ich tun, um an diese Mengen zu kommen, mit dem Hintergrund, ob das Gemüse ist aus Kreta oder eben aus der Eifel oder eben hier aus dem Rheinland. Das ist eine Menge, bei der Stoffe sind durch eine große Vielfalt, durch einen bunten Mix, im wahrsten Sinne des Wortes, können wir eine Grundlage setzen. Das gleiche gilt für 200 bis 300 Gramm Obst und eben bei Getreide eher auf Vollkorn achten, generell wenig verarbeitete Lebensmittel mit Zucker und eben viel Fettbeigabe und bei Fett lieber auf hochwertige Öle achten. Also das sind die Dinge, mediterran hin oder her, ähnlich, die eigentlich empfohlen werden, und von dem her ist wichtig, dass mediterrane Ernährung als Begriff nicht verstanden wird. Das ist dann halt einfach nur frittierter Fisch mit Pommes und nicht Schnitzel mit Pommes.
Dann glaube ich, ist ja so eine Angst da bei vielen Menschen, also ob sie jetzt im Leistungssport unterwegs sind oder im ambitionierten Breitensport, ja, also wenn ich mich auf einen Marathon vorbereite oder einen Triathlon oder ähnliches, dann herrscht, glaube ich, so eine Angst vor, dass man sich aufgrund seiner Ernährungsgewohnheiten, die wahrscheinlich jeder so ein bisschen als ungenügend beschreiben würde, irgendwo einen Mangel einfangen könnte, ohne dass man das so konkret dann formulieren könnte, sondern das ist so ein diffuses Ding, ja, dass man denkt, habe ich meine Portion an Gemüse heute gehabt? Nee, ich hatte heute Mittag nur irgendwas Schnelles in der Stadt, ja, oder im Büro oder gar nichts, was auch oft genug sicher bei Leuten, die den ganzen Tag unterwegs sind, vorkommt. Und dann versucht man es halt durch Nahrungsergänzungsmittel, respektive durch Angebote, die dann natürlich so Heilsversprechen aus der Marketingabteilung haben, zu kompensieren. Sehen Sie ähnliche Motivlagen auch bei den Leuten, die Sie im Spitzensportbereich betreuen?
Also schon, das ist ja dann oft ein Grund, warum man auf Nahrungsergänzungsmittel zurückgreift, einfach weil es convenient ist, verfügbar, ich kann es immer dabei haben, es ist auch gegenüber auf Reisen kein Problem, dann mitzunehmen, das ist ja auch immer das, warum wir, wenn wir sagen, ja, das ist halt der Vorteil vielleicht von einem Kohlenhydratriegel gegenüber einer Banane, die, wenn die Banane unten in der Sporttasche liegt, dann ist halt irgendwann schwierig und der Riegel hält oft ein halbes Jahr und ich kann dann, wenn ich ihn heute nicht esse, aber nächste Woche essen. Und also deswegen, das sind jetzt verschiedene Punkte. Das eine ist vielleicht so Grundversorgung zur Optimierung der alltäglichen Nährstoffzufuhr. Da kann es dann sein, dass man eben dann für sich entscheidet, okay, vielleicht ist so ein Breitbandpräparat als Ergänzung, solange ich es nicht überdosiere, in Ordnung, weil ich nicht immer diesen optimalen Empfehlungen folgen kann, aus verschiedenen Gründen. Und dann kommen natürlich noch so sportspezifische Dinge dazu, wie eben bei Läufern, dass die Energiezufuhr stimmt, dass die Kohlenhydratzufuhr stimmt, erhöhter Proteinbedarf gegeben ist im Sport und auch bei Läufern, auch wenn die keine Hypertrophie anstreben, also Muskelzuwachs, sondern aber einfach eine hohe Proteinsynthese im Körper gegeben ist durch den Sport. Und diese Dinge kann man dann über Lebensmittel regeln, im Regelfall. Ist für manche aber dann aufwendiger und dann der andere sagt dann, nee, dann nehme ich lieber einen Shake, das ist für mich einfacher und kann ich dann auch problemlos in meinen Alltag integrieren. Also da sind so ein bisschen die Motive sehr variabel und ich habe Leistungssportler am Olympiastützpunkt, die eben die Food-First-Lösung unbedingt wollen und jetzt auch sich einen kleinen Kocher gekauft haben, um dann auch im Hotel sich noch was zu kochen, wenn das Angebot nicht stimmt. Und andere, die würden ja da auf die Idee nicht kommen und suchen sich dann lieber verschiedene fertige Dinge, die dann da sind. Und da würde ich sagen, muss jeder seinen eigenen Weg gehen.
Jetzt gibt's ja durchaus auch Aussagen, die dahin laufen, zu sagen, Nahrungsergänzungsmittel wirken überhaupt nicht. Können Sie das nachvollziehen, woher so eine apodiktische Verurteilung von Nahrungsergänzungsmitteln dann kommen kann?
Ich glaube, es hängt ein bisschen mit der Substanz auch zusammen. Also, da ist eigentlich jetzt großes Fass, aber wenn ich mal oben anfangen möchte, bei einem Wettkampf, Sie machen ja Triathlon oder eben auch bei Laufwettkämpfen, wie auch immer, sagen, okay, wir sind mindestens eine Stunde unterwegs, eher Richtung 2, dann macht eine Kohlenhydratzufuhr von 30 bis 60 Gramm pro Stunde schon Sinn, um die Ermüdung hinauszuzögern. Wir werden nicht besser, das muss man auch immer wieder erklären, dass es nicht leistungsverbessernd ist, sondern es geht darum, später müde zu werden. Dann habe ich natürlich indirekt auch eine Leistungsverbesserung. Und dann sind diese Produkte nachweislich, haben Verbesserungen gezeigt, wenn es um die Performance geht, auch in so einem Crossover-Design, wie wir vorhin besprochen haben. Schwieriger wird es dann eher bei so Substanzen wie Magnesium. Die werden zwar gern genommen und viel genommen und ich würde sagen, 7 von 10 oder 8 von 10 schwören, dass das bei Muskelproblemen hilft, aber der Nachweis ist nie gegeben worden.
Ja, das mit den Krämpfen ist ja immer so ein Ding, was dann damit
das schien, kommt
ja.
Wohl von Anekdoten aus den 80er Jahren, wo heißt eine Tennisspielerin, die dann hochdosiert Magnesium genommen hat, konnte nach wieder laufen und wie auch immer. Also so eine Wunderheilung dann hilft dann im Marketingprozess. Interessanterweise ist bei Magnesium so, unsere Untersuchungen, die wir auch bei Olympiakadern gemacht haben, da war Magnesium ist das, die klare Nummer 1 als Supplementierung. Wobei die letzte Befragung ist.
Echt? Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Die letzte, also muss dazu sagen, die Befragung ist jetzt 10 Jahre, 12 Jahre alt. Das hat sich vielleicht verschoben, aber wenn ich es auch so noch rumfrage, ist immer noch Magnesium unter den Mineralien das erstgenannte. Naja, lustig, und ja. Wenn wir vergleichbare Untersuchungen aus Großbritannien zum Beispiel oder Norwegen, habe ich Kollegen, da spielt Magnesium fast gar keine Rolle. Weil die sagen, da ist null Evidenz. Das heißt also, wir scheinen auch eine lokale oder nationale, wie auch immer, Interpretation zu haben. Vielleicht auch in der Läufer-Community eine andere als im Bereich Fußball. Also das zeigt auch, dass da eine emotionale Größe eine Rolle spielt. Für mich ist das dann auch so, ja, wenn einer sagt, er fühlt sich gut, soll ich das dann, ich kann es ihm dann nicht ausreden, sondern ich möchte ja, dass der Athlet zumindest die, die wir betreuen, sich am Schluss gut fühlt und gut in den Wettkampf reingeht. Wichtig ist für mich zu wissen, dass, sagen wir mal, 250, 400 Milligramm Magnesium, also 250 sagt die EFSA als Maximum, als Einzeldosis am Tag, am besten auf zwei verteilt. Aber wir können Produkte mit 400 Milligramm kaufen, davon zwei, dann droht Durchfall. Und das ist dann eben nachteilig, egal wann und in welcher Situation, das braucht kein Athlet vom Start. Und das sind einfach dann wichtige Dinge, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen und die auch jeder Sportler wissen sollte, dass es da auch ein zu viel gibt und manchmal die Grenzen sehr eng sind.
Ganz kleiner Exkurs nur in Richtung dieser Krampfgeschichten, weil das ja ein Hauptmotiv für das Nehmen von Magnesium ist. Aus meiner Kenntnis der letzten wissenschaftlichen Befassung damit ist es eher eine Überforderung des Muskels aufgrund eines nicht ausreichenden Trainingszustandes für die dann folgende Belastung. Ist das richtig?
Ja, also es gibt diese sogenannte Exercise-Induced Muscle Zone oder zumindest Muskelkrämpfe dann, um es jetzt mal noch beim deutschen Begriff zu bleiben, also die belastungsbedingten Krämpfe. Und die Autoren haben gesagt, da geht es halt um verschiedene Faktoren. Das kann ein neuer Laufschuh sein, eine andere Bewegung oder man ist den ganzen Tag gesessen und hat auf einmal dann doch nicht sich richtig gedehnt oder eine Fehlbelastung gehabt. Also die Faktoren sind auch hier wirklich komplett vielfältig. Aber Magnesium hat einen ganz schwachen, niedrigen Evidenzgrad, wenn wir überhaupt das Wort Evidenz dann in den Zusammenhang sehen wollen. Das sicherlich ist eine Glykogenverarmung, also Kohlenhydratverarmung der Muskulatur, was zu einem Intensitätsabfall dann ja irgendwie zwangsläufig führt. Es kann auch ein Flüssigkeitsdefizit sein, kann aber auch bei einer sehr langen Belastung, bei großer Hitze bedeuten, dass wir zwar viel trinken, aber dass das Natrium als Elektrolyt nicht in ausreichendem Maße aufgenommen wird und es dann quasi zu Verschiebungen des Wasserhaushalts im Körper kommt und die können auch mit Krämpfe verursachen. Also es gibt auch ernährungsbedingte Ursachen, aber Magnesium eben eher schlecht.
Ja, dann kommen wir mal zu den Vitaminen. Ist ja auch ein relativ weites Feld. Eine Problematik hatten Sie schon mal eben kurz angesprochen, nämlich bei Veganern respektive vegetarische Ernährung. B12 ist dann halt ein Punkt. Wissen die meisten aber, glaube ich, ja, die sich in diese Bereiche begeben. Gibt es eine Notwendigkeit, in diesen Sportarten, die wir jetzt besprochen haben, also eher ausdauerorientiert, Vitamine zu substituieren?
Also die Datenlage dazu ist nicht da, um das per se zu beantworten. Wir könnten natürlich sagen, okay, da ist ein Trainieren mehr und dann ist möglicherweise ein höherer Bedarf gegeben. Aber er ist nicht in Form einer Zahl auszudrücken, dass wir sagen können, okay, wenn die Normalbevölkerung, wenn der doch 110 Milligramm Vitamin C empfohlen wird zur täglichen Zufuhr, um ihren Bedarf zu decken, dann ist das beim Sportler der Faktor 2. Diese Zahlen existieren nicht. Also dann habe ich die letzten Jahre irgendwas verpasst. Wenn sie doch irgendwo existieren, freue ich mich. Also ich will das soll auch nicht überheblich klingen, sondern das wäre ja genau das, was wir suchen. Also ich würde mich ja freuen, wenn es das geben würde. Das Problem ist tatsächlich, dass A, das vielleicht gar nicht so einfach zu definieren ist und B, oft die Probandenzahlen fehlen. Gerade wenn es dann in den Top-Bereich gibt, wie eben der Kollege aus dem Podcast, der dann halt eine 2 Stunden, weiß nicht, also 12, glaube ich, als Bestzeit stehen hat. Ja, ja. Wir finden halt keine 20 Marathonläufer, die in 2 Stunden 20 und schneller unterwegs sind und irgendwie mit uns ein Crossover-Design machen. Das, um dann sagen zu können, ja klar, die Leute
da könnten wir mal suchen gehen. Ja, vielleicht finden wir die doch.
Also das heißt, das sind so generell die Schwierigkeiten und dann machen wir das mit Sportstudenten. Und da sagt jeder, ja, sind Sportstudenten. Studenten, die sind zwar sportlich aktiv, aber die sind ja keine Marathonläufer. Und das ist auch so ein Punkt, da gibt es eine Studie mit Läufern, aber kann ich die Studie dann übertragen auf Kunstturner mit Fabian Hambüchen? Also das ist auch nochmal so ein Punkt. Aber deswegen, wir wissen aber ja auch, dass, und das können wir schon mit eigenen Zahlen auch sehen, ein Marathonläufer, wenn sie ein niedriges Gewicht haben wollen und ja oft da manche vielleicht auch einen Ticken zu wenig essen aus meiner Sicht, aber wenn ich halt täglich, also die Melanie Kraus ist ja schon einige Jahre her, aber die hatte ein Trainingslager in Texel, da war die 40 Kilometer unterwegs am Tag und dann hat die echt gefuttert für so ein 50 Kilo Flow 3000 Kalorien, damit sie einfach ihre Energie bekommen. Das ist enorm wichtig für die Anpassungsprozesse, dass man da nicht Energiedefizite aufbaut, sondern auch wirklich reinhaut. Naja, und durch diese deutlich höhere Kalorienzufuhr steigt natürlich auch die Nährstoffzufuhr. Und da ist jetzt so ein bisschen der Punkt, reicht das bei einer entsprechenden Qualität der Ernährung oder reicht das nicht? Wir können es nicht sicher beantworten. Und wenn natürlich dann jemand argumentiert, kann ich nicht doch so ein Basic-Präparat nehmen, wo alles drin ist, all-inclusive, dann eben, wie vorhin schon mal gesagt, auf ein niedrig dosiertes, angepasstes Präparat achten und dann ist wahrscheinlich eine Überdosis unwahrscheinlich, aber ob es tatsächlich notwendig ist, wissen wir nicht. Das muss man einfach dann auch eingestehen. Wir können es nicht eindeutig sagen.
Die Problematik, die ja dann aus meiner Sicht eher passieren kann, ist halt diese Überdosierung, ja, also dass man halt bei bestimmten Vitaminen in eine absurd hohe Konzentration reinläuft, weil, jetzt sehen wir mal Vitamin C so als das gängigste, wird ja auch absurden Angeboten im Lebensmittelbereich zugesetzt, ja, von Säften über Süßigkeiten bis allem Möglichen. Ist das eher eine Gefahr, wenn man unterschiedliche Nahrungsergänzungsmittel hat und vielleicht noch zusätzlich dann in entsprechenden Lebensmitteln. Das hat, dass man da dann Peaks erreicht, die dann nicht mehr im gesundheitlichen Bereich liegen?
Also zumindest können wir spekulieren, dass wir sagen, sind wir wirklich ein Mangelland oder haben wir vielleicht nicht manche Athleten auch ein Problem? Es ist jetzt wirklich Spekulation, weil sie viel zu viel aufnehmen. Sie wissen es aber nicht. Also ich habe das, ich hatte vorhin gesagt, Mineralien sind leichter oder kommen wir leichter an diese Grenze dieser Upper Intake Levels, also Überdosis kann man auch sagen, aber einfach Upper Intake Levels heißt, ab da fangen Nebenwirkungen an, kann aber im Einzelfall sagen, die merken dann noch lange nichts. Das ist eben auch wieder die Schwierigkeit. Und ich habe das an einem Beispiel mal gezeigt von irgendeinem Sportriegel, der 5 Milligramm Zink hatte. Sportgetränk, in dem auch noch pro Liter 5 Milligramm Zink waren, also bei 2 Liter dann 10 und noch irgendein Breitbandpräparat, da hat der Sportler bewusst kein Zink aufgenommen, war aber schon lange in diesem Upper Intake Level Bereich und das chronisch. Nochmal, ich will nicht damit sagen, dass dann gleich irgendwelche Leberschädigungen drohen, aber es könnte ja eine Überdosis Zink hat zum Beispiel zur Folge, dass Eisen schlechter resorbiert wird, weil die den gleichen Transporter im Darm benutzen und konkurrieren dann miteinander. Aber als Ausdauerathlet wissen wir, dass Eisen eine wichtige Größe ist, wenn es um Erythrozytenneubildung geht, Sauerstofftransport und so weiter. Das heißt also, da muss man sehr vorsichtig sein in so einer Balance, die der Körper durchaus bildet im Bereich Resorption, Bedarf, dass man da wirklich nicht irgendwie wild eingreifen und insbesondere Einzelpräparate stark überdosieren. Ein Kollege aus der Schweiz, Samuel Mettler, der hat beim Zürich-Marathon mal Blut genommen, wahrscheinlich 2 Tage vorher auf diesen Messen. Und da waren jeder 6. Mann hatte einen Ferritinwert, der Übersupplementation von Eisen hindeutet. Das, wie gesagt, muss nicht immer gleich irgendwelche Probleme verursachen, aber es gibt halt auch Grenzen und da sollte man aus medizinischer Sicht sehr sorgfältig und vorsichtig sein.
Ja, Eisen ist ja so eine andere beliebte Geschichte, gerade bei Ausdauerleistern, ja, weil es wird ja gerne auf das Einzelne geschaut, ja. Also wofür sorgt das, ja, das jeweilige Vitamin oder Mineral oder der Mikronährstoff? Aber die Komplexität des Gesamtapparates und des Gesamtzugeführten ist ja der Punkt. Sie haben das gerade gesagt. Ja, wenn es die gleichen Stoffe bedarf, um die entsprechende Resorption herzustellen, dann konkurrieren da Dinge miteinander, die man ja gar nicht betrachtet als Laie. Ja, ich glaube, das ist auch eine Überforderung. Ja, weil wie soll man das alles wissen? Ja, aber Eisen ist natürlich ganz beliebt. Ne, je höher das Eisenpräparat dosiert ist, umso besser ist es ja vor einem Ironman oder
ja, desto mehr Magen-Darm-Probleme verursacht es auch.
Genau, ja.
Also deswegen für uns ist natürlich, wir haben ja auch die Verantwortung für die Gesunderhaltung der Athleten und die vertrauen uns und dann müssen wir einfach sagen, wir würden Eisen nur Supplementationsempfehlung aussprechen auf Basis bestimmter Blutmarker. Ferritin ist da der gängigste, da gibt es dann aber noch ein paar andere, um das abzugleichen, dass es keinen falsch-negativ, falsch-positiv gibt, wie auch immer. Aber im Prinzip sollte man Eisen nur supplementieren, wenn einfach zum Beispiel Hämoglobin tief ist oder der Ferritin eben tief liegt. Das weiß dann normalerweise ein Sportmediziner eigentlich einzuordnen. und dann ansonsten nicht fertig. Und natürlich muss man auch wissen, das sagen zumindest, berichten ja viele, dass so Präparate mit 50 Milligramm Eisen schon oft so Verdauungsprobleme, Verstopfung auslösen und manche setzen es dann wieder ab, sagen es aber manchmal nicht, sondern dann müsste man ja nach einer Alternative gucken oder dann würde man das besser aufteilen auf 4 kleine Portionen am Tag. Da gibt es dann schon Strategien, aber wichtig nochmal, eigentlich keins der Nahrungsergänzungsmittel, zumindest jetzt bei unseren Athleten, sollte man einfach mal so just for fun nehmen, sondern man sollte sich immer hinterfragen, gibt es Gründe? Weil natürlich auch, vielleicht noch ein Punkt vorhin zum Vitamin C gleich, eine Überdosis nicht unbedingt oder auch eben gesundheitliche Konsequenzen haben kann. Aber es gibt auch ein paar Studien, die zeigen, dass ab 1000 Milligramm Vitamin C, und das ist was einige supplementieren, weil das auch nicht schwer ist, Trainingseffekte ausgebremst werden. Also Anpassungsprozesse, die der Körper eigentlich hat mit jedem Training. Wir bringen ja den Körper durch das Training in Stress. Und er reagiert darauf und in der Hoffnung, dass wir besser werden und da eine richtige Dosis finden zwischen quasi Belastung und Erholung. Und es gibt eben Hinweise, dass das Vitamin C diese Effekte in Teilen ausbremst und dass eben in so einer Crossover-Studie, wenn das halt dann auch überhaupt abbildbar ist immer, dann eben die Gruppe schlechter sich erholt hat und bestimmte Marker, die sich verbessern müssten, eigentlich nicht verbessert haben. Das sind so zarte Hinweise, das ist jetzt noch nicht diese 100% Evidenz, aber wo man einfach sieht, so was Banales wie ein Vitamin C, was doch quasi in Grammweisen gekauft werden kann, also ich glaube, wenn man das googelt, da kriegt man kiloweise Vitamin C zu kaufen, dann hat das einfach auch seine Grenzen und das sollte jeder wirklich für sich ernsthaft mitnehmen. Um dann zurückzugehen, kann ich nicht über meine Ernährung nochmal was optimieren und da Kohlenhydratzufuhr ist oft eher unter dem, was man haben sollte. Timing der Zufuhr dieser Mengen hat man noch viele Potenziale aus meiner Sicht.
Sie haben gesagt, grundsätzlich sind wir kein Mangelland. Das liegt natürlich auch einfach daran, dass wir ja in den Supermärkten praktisch das ganze Jahr über ähnliche Angebote haben. Das Einzige, wo die Studienlage vielleicht auch noch nicht so valide und dicht ist, ist Vitamin D. Weil wir ja doch leider zu den Gegenden, was heißt leider, aber zu den Gegenden gehören, wo eben gerade im Herbst, Winter einfach die Zufuhr von Sonnenlicht auf der Haut nicht so groß ist und da dann entsprechend weniger gebildet wird. Lässt sich das wissenschaftlich abbilden oder ist das wirklich valide zu eruieren, ob in unseren Breitengraden da auf der Basis Vitamin D eine Mangelsituation auftreten kann?
Also ich würde schon sagen, dass das eigentlich seit vielen Jahren auch abgebildet wurde. Wir haben aufgrund der Erdneigung zwischen Sommer und Winter, die sich da verändert, eben in, wenn wir es jetzt Monaten ausdrücken wollen, sagen wir mal November bis März, in Deutschland eigentlich keine Möglichkeit auf eine eigene Synthese an Vitamin D über die Haut, also Sonnenstrahlung, UVB-Strahlung geht auf die Haut, bildet Vitamin D-Vorstufen, die dann zu dem tatsächlichen Vitamin D im Körper gebildet werden. Das heißt also, wir haben da 4 Monate, die 5 Monate sind sogar, die wir etwas Schwierigkeiten haben. Wir gehen aber normalerweise mit einer hohen Vitamin D, sozusagen Depot in den Winter rein und kriegen das dann hin. Wenn wir aber die Vitamin B, D Blutwerte nehmen, die da empfohlen werden, das ist ein sogenannter 25-Hydroxy-Vitamin D-Wert, 25 OHD, falls es mal jemand irgendwo gesehen hat auf einem Blutanalyse, wobei eigentlich seltener, weil das muss man dann in Auftrag geben, kostet extra Geld, meistens 20-30 €, also billig ist das nicht. Nichtsdestotrotz haben wir schon bei Nachwuchsathleten aus NRW ja, 60-70%, die diesen Wert in den Wintermonaten nicht haben. Also wo wir zumindest sagen, da ist ein Defizit da, wenn wir den Referenzwert im Blut nehmen. Ob der sich dann gleich in ja, gesundheitlichen Konsequenzen darstellt oder auch in Leistung, das ist schwierig zu sagen. Diese Konsequenz ist nicht einfach. Aber selbst die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die, ich will nicht sagen, die sind konservativ, aber im Bereich Supplementation eher zurückhaltend, sagen ganz klar, wenn in den Wintermonaten die Zufuhr, diese körpereigene Synthese nicht möglich ist, dann würden sie Nahrungsergänzungsmittel empfehlen mit Vitamin D, so 800 internationale Einheiten, das ist so die tägliche Menge, die wir haben sollten, weil wir eben über die Nahrung das fast nicht schaffen. Da müssten wir täglich 150 Gramm Lachs essen und das wäre nicht gut für den Lachs und wäre nicht, ist auch nicht realisierbar. Also so gesehen.
Ist auch nicht gut für die Haushaltskasse,
fürchte ich. Und so gesehen gibt es einen Bedarf für manche Nahrungsergänzungsmittel. Aber jetzt nicht in den Supermarkt rennen und dann 20.000 Einheiten täglich nehmen, weil dann haben wir wieder Störungen im Bereich Kalziumstoffwechsel und gesundheitlich enorme Probleme können wir da auslösen, sondern eine vernünftige Dosierung, niedrig, zielgerichtet. Und ob das jeder benötigt, das müsste man dann über einen Vitamin-D-Status erfassen. Aber wie gesagt, der kostet dann halt immer gleich 25, 30 Euro, glaube ich zumindest. Und das ist natürlich dann manchmal für manche ja auch schwierig, aber eigentlich macht es Sinn, sagen wir mal, für die Läufer-Community, um da vielleicht einen Hinweis zu geben, im November diesen Wert testen zu lassen, mal zu gucken, wo man da steht. Und wenn man einen hohen Wert hat, sind dann 80 Nanomol, das ist jetzt vielleicht eine Zahl, die einfach schwierig ist, in einem Podcast rüberzubringen, aber nichtsdestotrotz, dann kann man davon ausgehen, dass man gut durch den Winter kommt. Wenn der ein oder andere noch den Luxus hat, dass er vielleicht in ein Trainingslager geht nach Südafrika, dann hat sich's eh erledigt. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber dann niedrig dosiert im Winter durchsupplementieren, dann müsste man eigentlich klarkommen und auch eine Überdosis vermeiden.
Weil Sie das gerade angesprochen haben, 25 Euro ist natürlich Geld für eine Analyse, das ist klar. Was ein moderner Sportschuh kostet, muss ich Ihnen nicht erklären und der Community auch nicht. Das heißt, ist es nicht dann vielleicht sogar sinnhaft zu sagen, okay, ich gebe mir einmal im Jahr mit meiner sportmedizinischen Untersuchung, die ja doch durchaus auch angeraten ist, auch bei ambitionierten Hobbysportlern, dann eine erweiterte Blutuntersuchung, die eben auch auf die Mikronährstoffe geht, ja, die man selber bezahlen muss, die bezahlt die Krankenkasse nicht, um entsprechend zu schauen, habe ich überhaupt wirklich irgendwo Defizite? Und wenn ich die nicht habe, dann kann ich mir im Zweifelsfall ja auch vieles, was ich mir so zusammenreime an Dingen, die ich vielleicht haben muss oder als Supplementierung oder Nahrungsergänzung nehmen muss, sparen. Und das kann unterm Strich dann sehr viel preiswerter sein.
Zumal es ja auch Präparate gibt, die so viel kosten wie ein Laufschuh, aber pro Monat. Da ist ja eben die Herausforderung, auch wenn wir also große Übersichtsarbeiten, die zum Beispiel auch unter dem Dach des IOC dann gelaufen sind, da kommen dann 30 Experten weltweit zusammen und bringen Daten zusammen dann innerhalb von 3 Tagen und da wird dann noch ein großes Paper formuliert. Die haben eigentlich nur Vitamin D und Ferritin als Marker, die sich wirklich nach einer gewissen Evidenz lohnt zu untersuchen, aber jetzt da nach Vitamin C und B1 und sonst was im Blut zu gucken, kann man alles. Aber ist der, wie vorhin schon mal gesagt, ist das Blut der richtige Ort, um den Status zu bestimmen? Calcium wird bei jedem einfachen Blutbild mitbestimmt, aber es macht eigentlich gar keinen Sinn, weil wenn wir ein Calciumdefizit haben, gibt der Knochen Calcium ab. Eigentlich müssten wir die Knochen ständig messen, was natürlich sehr aufwendig ist und auch nicht gesund. Und gleichzeitig kann das Vitamin D helfen, Calcium aus dem Darm aufzunehmen. Das heißt aber, der Blutwert ist immer stabil. Da ist der Körper unglaublich bestrebt, bestimmte Werte in einem Normalmaß zu halten, weil das wichtig ist eben für bestimmte physiologische Prozesse. Das heißt, wir können da gar keinen Mangel erfragen oder auch analysieren. Und deswegen ein komplettes Profil abzubilden, ist eher wenig sinnhaft, auch wenn das manche anbieten. Aber ich würde sagen, vielleicht gerade als ambitionierter Läufer, Frauen noch mal stärker, weil die natürlich mit Eisenstoffwechsel mehr Probleme haben als die Männer, dass man 2 bis 4 Mal im Jahr vielleicht den Eisenstoffwechsel checken lässt, vielleicht auch wenn man so Symptome hat der Müdigkeit und einfach sich nicht gut erholt, dass also die Sauerstoffaufnahme vielleicht nicht so optimal ist und Vitamin D einfach dann im November klärt, wie hoch ist der Status, den ich aus dem Sommer mitnehme und dann gegebenenfalls supplementiert und dann wären das die 2 Marker, wo ich sagen würde, da haben wir eine gewisse Chance, eine Dosierung zu empfehlen, auch einen Status zu erkennen. Alles andere ist sehr schwierig, auch wenn manche natürlich im Internet zu finden sind, die sagen, nee, wir können das und machen auch ein individuelles Präparat, mischen wir, kostet dann für 200 Euro im Monat, kriege ich immer wieder insbesondere von Fußballprofis zu sehen, weil dann natürlich auch finanzielle Ressourcen da sind, um das zu bezahlen. Aber das ist eine Blackbox, die ich da habe. Wissenschaftlich gibt es da 0 Publikationen drüber und die Firmen sagen, das ist unser Firmengeheimnis, aber aus meiner Sicht ist es, sage ich mal, jetzt mehr Marketing, als dass da wirklich eine wissenschaftliche Gruppe dahinter steht, die hier mit einem großen Aufwand eine wissenschaftliche Frage beantwortet hat, die scheinbar andere noch nicht gelöst haben. Und das ist für mich immer sehr zweifelhaft.
Das eine ist ja klar dann die Marketingabteilung, das andere ist dann halt der tatsächliche Effekt, der erzielt wird. Wir haben ja das, glaube ich, jetzt schon ganz gut rausgearbeitet, dass es nur für wirklich wenige Bereiche sinnhaft ist. Ja, Sie haben das schon ein paar Mal angesprochen, das ist ja durchaus auch im Ausdauer- und Läuferbereich schon angekommen, aber noch nicht in der breiten Masse, glaube ich, das ist Eiweißversorgung. Ja, weil das ja bei der Regeneration eine ganz zentrale Rolle spielt. Wann substituieren, womit substituieren, weil es gibt ja auch sehr unterschiedliche Angebote auf dem Markt.
Ja, also das Erste, was wir vielleicht an Rahmen setzen sollten, wäre für die, die so gut wie keinen Sport machen oder eben die vielleicht 120 Minuten die Woche, denen reichen mit hoher Wahrscheinlichkeit diese 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Vielleicht auch ein Gramm, dann sind wir safe. Und die Bevölkerung, haben wir vorhin auch gesagt, die Ernährungssituation ist doch auch sehr fleischlastig. Das heißt also, die meisten Männer kommen sogar ohne Sport auf 1,2 Gramm. Im Leistungssportbereich ist ja die Frage, wo fängt er an, wo hört er auf und wer ist damit gemeint? Aber kann das hochgehen, so bis 1,8 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, reden wir immer. Das heißt also, wir nehmen eine Läuferin mit 50 Kilo, vielleicht sehr leicht in dem Fall, aber nichtsdestotrotz gibt's ja, und dann bräuchte die maximal 100 Gramm Eiweiß am Tag. Wenn die aber dann in einer sehr harten und intensiven Trainingsphase auch entsprechend viele Kalorien zu sich nimmt, und durch eine entsprechende Lebensmittelvielfalt kommt die fast nicht dran vorbei, auf 100 Gramm Protein in ihrer Ernährung zu kommen. Also die, wie habe ich gesagt, Melanie Kraus, das ist schon lange her, deswegen kann ich das vielleicht sagen, falls sie zuhört, Melanie, schöne Grüße, die kam auf 2,5 Gramm Eiweiß. Sie hatte gar keine Chance, weniger Eiweiß aufzunehmen, einfach weil sie so viel gefuttert hat. Und da müssen wir auch dran denken, auch in Haferflocken, in Getreide ist auch viel, relativ viel Eiweiß. Das wird oft vergessen. Und ich sehe da auch keine enorme Problematik im Bereich selbst veganer Ernährung, weil dann eben so Dinge wie Seitan und andere Alternativen dann einfach bewusst gegessen werden. Sollte man aber tun, dann im Bereich Hülsenfrüchte einfach sich das bewusst werden. Nichtsdestotrotz, der erste Punkt ist die absolute Menge, die wir erzielen sollten und erfüllen sollten. Und das ist im Regelfall gut möglich. Nichtsdestotrotz, vielleicht Sportler darauf achten, wenn Eiweißprodukte oder sehr eiweißreiche Lebensmittel haben oft viel Fett und deswegen eher Magerquarks, Kier, Hüttenkäse, magere Wurstwaren und so weiter, sind schon diese Empfehlungen, die wir aussprechen. Und dann kommt es eben zum Timing von dieser absoluten Menge. Ein Teil davon idealerweise sofort nach einem Training. Jetzt ist die Frage, was für ein Training meint er eigentlich? Die meisten Untersuchungen sind so mit Resistant Exercise, also Krafttraining, Kraftsportlern gemacht worden. Und selten im Ausdauerbereich. Und da gibt es bestimmte Marker. Dann gibt man den Leuten ein Proteinpräparat, dann ist eine Aminosäure markiert. Die kann man später dann wieder unter dem Mikroskop finden und kann dann sehen, ah ja, da passiert einiges im Muskel gegenüber einer Nichtgabe. Und dann gibt es eben viele Autoren, vielleicht auch die, die dann mehr im Ausdauerbereich unterwegs sind, sagen, was ist mit uns? Und sagen, nee, da passiert ja auch viel. Das ist nicht Hypertrophie, aber Muskelproteinsynthese oder Proteinsynthese an sich, die findet ja bei uns täglich in der Größenordnung von 200, 300 Gramm statt, auch wenn wir sitzen. Wir merken es nur nicht. Diese Prozesse sind aber angekurbelt und die werden unterstützt, wenn ich nach einem Training, wir sagen dann immer einfach ein erschöpfendes Training, ob das jetzt 90 Minuten Intervallläufe sind oder auch eine lange Ausdauereinheit. Wenn ihr wirklich nicht einfach nur so eine halbe Stunde locker joggen macht, sondern eine Einheit, wo ihr sagt, ey, es hat, ging an meine Grenzen oder ich bin platt, dass man dann sagt, so 20 Gramm Eiweiß, das ist eine gute Portion, die ich jetzt unmittelbar im Anschluss an mein Training dem Körper sofort, heißt 20 Minuten, eine halbe Stunde, das kann keiner auf die Minute genau definieren, aber gebe, damit bestimmte Prozesse angeregt werden. Und ob diese 20 Gramm jetzt aus 500 Milliliter Milch kommen oder aus einem Whey-Protein, das ist, kann keiner sagen, dass das eine schlechter ist als das andere. Man spricht da von hochwertigem Eiweiß, da ist sicherlich Milchprotein vielleicht am besten untersucht, weil es eben komplexe Eiweiße in der Milch zu finden sind, die da scheinbar viele Prozesse auslösen. Aber man muss auch hier nicht zwingend ein Präparat nehmen. Wenn man aber sagt, nee, ich bin unterwegs und Milch, schwierig, Haarmilch mag ich nicht und ich möchte lieber ein Pulver, das ich mit Wasser anrühren kann, dann sollte man eben darauf achten, dass man so eine Größenordnung auf 20 Gramm kommt oder anders ausgedrückt so maximal 0,3 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Also schwere Läufer, Triathleten, die ein Ticken schwerer sind, können da auch ein bisschen mehr vertragen. Und da vielleicht noch ein Punkt, da stört mich ungeheuer, weil ja Eiweiß doch auch ein sehr populäres Nahrungsergänzungsmittel ist, dass dann manche Hersteller bei ihrem, weiß nicht, gefühlten 5 Kilo Eiweißeimern, die man so kaufen kann, dann draufschreiben, einmal zum Frühstück, einmal vor dem Training, einmal nach dem Training. Und ich habe das mal ausgerechnet, da kommen manche, wenn man dieser Herstellerempfehlung folgt, kommen manche Athleten schon allein auf 100 Gramm Eiweiß nur durch die drei Shakes. Da haben die nur nichts gegessen. Und jetzt ist eine hohe Eiweißzufuhr, wenn die Niere gesund ist und wir trinken genug, wahrscheinlich auch kein Problem. Aber es verdrängt eben andere Nährstoffe aus, die wir eigentlich essen würden. Also es führt zu einer Sättigung, wir essen andere Dinge nicht und dadurch kann sich vielleicht wieder ein Ungleichgewicht entwickeln. Und da sagen wir immer, wir wollen die Aufklärung nicht den Herstellern überlassen, sondern selbst übernehmen. Und deswegen, jeder sollte sich die Verpackung angucken und vielleicht sagen, okay, 0,3 Gramm, ich wiege 70 Kilo, sind 21 Gramm. Und wenn ich das mit Milch anrühre, dann habe ich 300 Milliliter Milch, schon 10 Gramm Eiweiß von der Milch, dann brauche ich nur 10 Gramm Eiweiß aus dem Pulver. Und wenn ich es mit Wasser anrühre, nehme ich irgendwie 20 Gramm Eiweiß aus dem Pulver. Aber nicht viel hilft viel. Dieses Motto macht keinen Sinn, sondern taktisch einsetzen, clever einsetzen. Wenn ich aber weiß, eine halbe Stunde später steht bei mir zu Hause schon, weiß ich nicht, Spaghetti Bolognese auf dem Tisch, dann macht auch dieser Shake keinen Sinn. Dann kriege ich ja mein Eiweiß sofort über die Nahrung. Wenn ich aber vielleicht noch eine Stunde fahren muss, anderthalb, und dann ist das für die Erstversorgung vielleicht eine gute Chance. Also da sieht man, da ist auch so ein bisschen Wenn-Dann-Antwort möglich.
Ja, das ist ja genau so. Das ist ja leider ein Hauch komplexer als griffige Marketingformulierungen das suggerieren. Ja, du machst das, dann hilft es dir da, dort und so weiter. Sie haben das vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, als es um die Versorgung mit Gemüse etc., also mit frischen, grünen, pflanzlich orientierten Nahrungsmitteln kam. Noch prekärer aus meiner Sicht sind ja so Heilversprechen in Richtung Krebsvorsorge, in Richtung Immunsystem. Ja, hatten wir jetzt ja gerade die letzten zwei Jahre als sehr großes Thema, was da auch ja inflationär in der Bewerbung von Nahrungsergänzungsmitteln benutzt worden ist. Wie weit halten Sie das für, wie soll ich sagen, Scharlatanerie? Und wo ist ein Hintergrund, wo man sagen könnte, ja, da könnte tatsächlich was dran sein?
Also es ist, wenn es nur Scharlatanerie wäre, ja gut, aber wenn jemand wirklich ernsthaft krank ist und verlässt sich da drauf und vielleicht wird der andere Therapie dann, die zielführender wäre, nicht durchgeführt, dann wird es kriminell. Also das sollte man zumindest im Hinterkopf haben. Normalerweise gibt es ja bestimmte Behörden, die eigentlich dann auch den Nahrungsergänzungsmittelmarkt immer wieder prüfen sollten. Da haben wir wahrscheinlich auch Personalmangel, wie an anderen Stellen auch. Nichtsdestotrotz, die Verpackungen meistens stimmen, aber es sind oft die Websites, die da aggressiv sind. Die unterliegen nicht diesen Kontrollen, meiner Kenntnis nach. Also das heißt, da sollte man, wir sagen immer jetzt im Sportbereich, weil da ja auch das Thema Doping immer mal wieder aufploppt, dass wir sagen, so aggressives Marketing, Versprechen, die schöner sind als quasi sich besser anhören, als sie wahr sein können und so mehr versprechen als möglich ist, ohne dass ich was zu tun habe. Das sollte man sehr vorsichtig sein. Das gilt eigentlich für gesundheitliche Aspekte wie auch Leistung und Leistungsentwicklung und Gewichtsverlust, also Fatburner und so weiter. Da sind wir dann in diesem Bereich, wenn dann so ein aggressives Marketing unterwegs ist, sollte man für sich sagen, kann das überhaupt sein? Hat einer diese Magic Bullet wirklich gefunden, die ich mir hier geben möchte? Und eher nicht, sonst wäre sie da. Dann wäre sie auch nicht irgendwie Geheimnis, dann wäre das bekannt und dann wird man es ja auch nutzen. Und so gesehen heißt aber nicht, dass es nicht eines Tages mal Dinge gibt. Und da sind wir wieder bei pflanzlichen Stoffen. Es gibt natürlich dann Hersteller, die versuchen, Obst und Gemüse in Kapseln zu pressen. Aber schaffen Sie es wirklich, das, was die Matrix in Obst und Gemüse ausmacht, also diese Kombination wirklich in einem Trockenprodukt so abzubilden? Und tun Sie das auch wirklich? Oder ist das nur ein Versprechen? Von der Idee her vielleicht gut gedacht, aber die Realisierung ist nicht so leicht. Also da muss man sicherlich sehen. Und dann wäre es halt schön, wenn so einer auch mal sagt, ich nehme, weiß nicht, 20.000 Euro in die Hand und mache eine Studie und zeige in der Studie, dass es wirklich auch bestimmte Effekte hat, nicht nur auf Blutparameter, dass sich Vitamin C erhöht. Das ist logisch, wenn ich Vitamin C reingebe in den Körper, erhöht sich der Blutwert, aber ist das besser? Und was ist die Konsequenz, was ist der Mechanismus dahinter? Und da sind Chancen, aber halt auch ist das aufwendig. Und da sehe ich manchmal auch von der Industrie in diesem Bereich nicht die Motivation, da auch das entsprechend mitentwickeln zu wollen.
Ja, da ist dann die Marketingabteilung besser gepampert als die Forschungsabteilung, ja, die da ja einen Grund dran bringen könnte, ja, oder zumindest eine Idee gewinnen könnte, wie Sachen wirklich verbessert werden oder dann einfach besser angedacht werden. Ne?
Genau, also es gibt Hersteller, die will ich jetzt einfach nicht nennen, aber die wirklich auch investiert haben, insbesondere wenn es um so Kohlenhydratgels ging, um verschiedene Kohlenhydratquellen, weil man dann verschiedene wieder Transporte im Darm anspricht, die zu einer höheren Verträglichkeit führen, die wirklich investiert haben. Gut, da stand auch ein großer Konzern dann dahinter. Und da gibt's schon ein paar, wo ich sagen würde, die fühlen sich da in ihrer Verantwortung auch oder nehmen die Verantwortung wahr und sind seriös in der Richtung und recherchieren erstmal stark, auch wenn sie ein paar Produkte haben. Den einen, den ich meine, der hat auch Magnesium, also so ist es nicht. Nichtsdestotrotz gibt es dann auch welche, die reiten einfach nur auf den Wellen mit und kopieren dann auch stärker und haben aber überhaupt keinen wissenschaftlichen Kontext, sondern das ist dann eine Kopie von irgendwas. Würde ich behaupten, manche wissen gar nicht, was sie da eigentlich dann vermarkten. Geht einfach abschöpfen des Marktes.
Also wir haben jetzt schon, glaube ich, sehr viele, sehr wichtige Hinweise für unsere Community und auch wirklich für mich, ja, dass man sich einfach mal Sachen nochmal so sortiert, ja. Weil man liest ja vielleicht viel und selbst wenn man sich für sich in Anspruch nimmt, man liest vielleicht ein bisschen mehr als so ein Normalsportler. Aber es ist schon verwirrend, weil es halt eine hohe Komplexität hat im Ganzen. Gibt's von Ihrem Institut, von der Sporthochschule ein Paper, ein Flyer mit ein paar wesentlichen Hinweisen, die wir auch unserer Community zur Verfügung stellen könnten?
Also es gibt, wir haben ja eine Abteilungswebsite, die ist aber keine, das Ziel ist nicht, uns zu vermarkten oder sowas, aber da sind Publikationen hinterlegt, das sind sogenannte Positionspapiere, die wir mit der Arbeitsgruppe Sporternährung innerhalb der Deutschen Gesellschaft für Ernährung geschrieben haben. Und ich kann mir vorstellen, dass sie auch auf Deutsch sind. Viele, ich glaube, alle kennen Englisch, aber dann ist es dann doch beim Lesen, das Feine ist manchmal doch nicht so einfach und liest sich halt leichter, logischerweise. Und das war auch ein Ziel, warum wir da als AG für Deutschland eine Position formulieren wollten. Und da gibt es eben Positionspapier zum Flüssigkeitshaushalt, zum Protein, zu Kohlenhydrate, zu Mikronährstoffe, auch zu Risiken. Vom Bundesinstitut für Risikobewertung, der Kollege hat das geschrieben. Und wenn man da eben über die Abteilung Sporternährung innerhalb des Instituts für Biochemie geht, ich glaube, da waren sie auch schon zu Besuch, zumindest auf der Website, wenn ich sie richtig verstanden hatte. Und da
versuchen wir da schon ein bisschen Hintergrund zu generieren.
Deswegen, also wollte ich da sagen, da finden sie das. Das sind dann unter, glaube ich, unter Literatur findet man die PDFs, die sind auch kostenfrei, normales Kosten ja wissenschaftliche Paper was, aber die sind im sogenannten Open Access Format präsentiert, die kann man einfach downloaden und dann in Ruhe mal lesen. Und da denke ich, sind gerade für die Läufer-Community viele Dinge dabei. Wie vorhin angesprochen, Bereich Protein, Kohlenhydrate, Timing, das sind dann spannende Themen. Ja, und dass man vielleicht auch für sich sagt, vielleicht macht Essen, Kochen ein bisschen auch Spaß, aber gleichzeitig muss man sich nicht verrückt machen, wenn man mal eine Pizza oder einen Döner isst und gleich meinen, jetzt habe ich irgendwie einen Tag Training kaputt gemacht damit. Also das geht nicht. Auch in einem Döner sind viele Nährstoffe, die der Körper benötigt. Es ist nur die Frage, ob es halt jeden Tag einen Döner und jeden Tag eine Pizza.
Endlich eine Kernaussage. Ich liebe es.
Und das sind halt so die Punkte, dass man schon, also ich finde, Essen hat eine unglaubliche entspannende Wirkung, es soll ja Freude machen. Wir wollen es ja nicht belasten mit Physiologie und nicht, dass einer der Meinung wäre, ich renne jetzt runter in die Küche und überlege mir, wie viel Milligramm Vitamin C finde ich jetzt in meinem Spinat noch und esse den dann. Das Essen hat was mit Geschmack, mit Freude zu tun und ist ein sozialer Aspekt und den sollten wir auch nicht verlieren. Nichtsdestotrotz, durch Vielfalt, durch hochwertige Lebensmittel, auch mit den Aspekten, die wir jetzt ja in Zukunft so haben, wie Nachhaltigkeit und so weiter, wo kommt was her, haben wir viele Potenziale und da haben wir auch Chancen.
Dann sage ich schon mal tausend Dank wirklich für die sehr plastischen und sehr klaren Erläuterungen zu den Dingen, die wir jetzt besprochen haben. Ich bin ganz sicher, dass eine Menge Rückmeldungen noch kommt und vielleicht auch noch Fragen kommen. Ja, vielleicht müssen wir noch mal eine zweite Folge machen, die das dann bearbeitet. Und die Verlinkung zu den Paper finden sich dann bei uns in den Shownotes. Ja, ich danke für die Stunde, sehr inhaltsvolle Auseinandersetzung. Danke.
Okay, dann gute Zeit und vielleicht mal an anderer Stelle wieder. Bis dahin.
So, wow. Also wenn das nicht eine Menge spannender Input war, dann weiß ich auch nicht. Und ich bin ehrlich und gebe zu, das Magnesium-Thema habe ich so im Vorfeld jetzt auch nicht in aller Gänze, war mir das nicht bewusst. Ich denke, da wird es den einen oder anderen zu Hause auch so gehen, dass Magnesium, ja, dass man das, glaube ich, doch als erstes mal wegrationalisieren kann, sozusagen.
Ja, also was ich da total spannend fand, war, dass es halt in Großbritannien und in Norwegen, wo halt ja auch ja relativ intensiv in diesen Bereichen geforscht wird, überhaupt keinen Einfluss hat, ja, also dass das wirklich ja jetzt so eine Landesspezifik ist hier in Deutschland.
Wahrscheinlich haben wir eine starke Magnesium-Lobby hier.
Ja, also so halten sich dann halt irgendwelche Legenden, ja, also das ist also wirklich, finde ich wirklich schon krass. Auf der anderen Seite, wir ernähren uns ja auch in Europa ganz unterschiedlich.
Das stimmt.
Und wo der Dr. Braun mich komplett hatte, man muss sich beim Essen ja auch wohlfühlen, ja, es muss einem schmecken, ja, und so weiter. Natürlich ist das so ein gefährliches Ding, weil man sagen könnte, ja, dann esse ich nur das Schlechte, was mir irgendwie geil schmeckt, ja. Aber es geht ja eben auch anders, dass man ein sehr gutes Essen eben auch mit relativ einfachen Mitteln herstellen kann und natürlich auch genießen kann. Ist ja klar, gar keine Frage. Ja. Ja. Also da hat er mich komplett gehabt, ne? Dass man über einfache Genüsse aus dem eigenen Garten einfach oder aus dem regionalen Angebot nochmal nachdenken kann, sollte, wie auch immer. Ja, das finde ich ganz cool. Und natürlich nochmal ganz herzlichen Dank für die Zeit. Ja, wir haben jetzt 1 Stunde, 2 Minuten uns mit der Thematik auseinandergesetzt. Klar, das ist ja auch hier unser Format, dass wir Zeit mitbringen und Zeit geben, dass wir ausreden können und uns viele sinnlose Gedanken machen können und sinnfreie Gedanken, aber auch viele sinnvolle Gedanken. Aber ich habe ja gesagt, wenn ihr Fragen, Anregungen, was auch immer habt, her damit. Ja, und Dr. Braun ist gerne bereit, da nochmal mit uns ein Special zu machen und dann vielleicht nochmal konkreter auf, was mache ich jetzt vor einem großen Lauf oder vor einer großen Ausdauerbelastung oder während, ja, und so weiter mit uns zu machen. Das ist ein sehr cooles Angebot. Ich glaube, das sollten wir nicht verstreichen lassen.
Nee, das nehmen wir direkt auf die Liste, wo auch Philipp Seib nach wie vor noch draufsteht. Also seid versichert, wir haben das alles noch, im Hinterkopf, plus natürlich die Wünsche, die ihr uns auf verschiedenen Wegen mitgeteilt habt. Also die Liste ist inzwischen relativ lang. Ich glaube, das wird bis zum Jahresende vermutlich noch reichen, dass wir da alle dran bekommen. Aber das sehe ich auch so, das glaube ich, ruft regelrecht nach einem Follow-up, was wir glaube ich machen sollten.
Ja, unbedingt. Ne? So, jetzt erzähle ich euch noch wie ich Funktionär geworden bin, ja. Also erstmal nächste Woche Finals, habe ich ja gesagt, ja, Leichtathletik und so weiter. Ja.
Ralf,
und
du bist vor Ort, oder?
Ich bin vor Ort, ja. Wir übertragen das ja im Ersten schon am Donnerstag, das Kugelstoßen, weil die beiden Kugelstoßwettbewerbe sind ausgelagert. Und dann am Samstag und Sonntag die Stadionleichtathletik. Am Samstagabend fahre ich dann aber nach Frankfurt, ja, also nächste Woche, weil dann bin ich morgens um 5 am Langener Waldsee und dann ist Ironman-Tag.
Sportliche Woche.
Ja, das ist auch mal demanding.
Ja.
Jedenfalls hat es meine klitzekleine 13-jährige, nicht mehr so kleine Tochter geschafft, sich mit ihrer Staffel für die offenen deutschen Meisterschaften zu qualifizieren. Ja, wow. Das liegt auch daran, dass eine besondere Situation entsteht durch die gleichzeitig stattfindenden Weltmeisterschaften. Da gab es ja hin und her bei den Schwimmern. Ja, das kurzfristig sind die Weltmeisterschaften nach Budapest vergeben worden. Jedenfalls darf sie jetzt nächste Woche schon wieder 5 Tage in Berlin sein und schwimmt dann da Staffel. Ist natürlich wahnsinnig aufgeregt, ja, weil sie ist ja als 13-Jährige, bei
den Großen
dabei, ja, ja. Den Köhlers und Wellbrocks und so weiter. Dieser Szene Anna Elend, das ist halt ihr Hero, die in den USA studiert und gerade mehrere deutsche Rekorde in den Brustdistanzen aufgestellt hat. So, das war das. So, und jetzt drohte bei ihrem Verein, ein kleiner Verein mit sehr engagierten Trainern, ein Paradigmenwechsel, dass nämlich eine deutliche Fokussierung auf eher Schwimmen lernen, Breitensport etc. und dadurch die einfach die Mittel und die Angebote und die Logistik für den Wettkampfbetrieb eingeschränkt werden sollten. Ja, gestern Abend war Vollversammlung, ja, und es war eine sehr sehr lebhafte Diskussion und dann ging es halt um Neuwahlen Vorstand. Ja.
Die waren und schon turnusmäßig eingeplant oder war da offene Revolte?
Nee, das war alles, also sagen wir mal so, der Outcome war dann mehr Revolte, aber das war schon alles, das ist ja auch mit Einladungsfristen und Formalien, die da eingehalten werden müssen, sonst ist das ja alles anfechtbar.
Ja, stimmt.
Nee, das war alles okay. Und dann gab es eine relativ intensive Diskussion mit dem bisherigen Vorstand und da wurde schon klar, dass da ein Konfliktpotenzial ist, weil, sagen wir mal, in dem Auditorium, es waren halt 50 Leute, waren mehrheitlich Leute aus der Wettkampfabteilung.
Okay.
Ja.
Mhm.
So, aber nur wer hinkommt zu einer Vollversammlung, da kann auch wählen. So ist das nun mal. Ja, man muss halt anwesend sein. Und dann ging es halt erstmal um den ersten Vorsitzenden. Da hat sich dann halt eine sehr engagierte Frau, die gerade ihre Doktorarbeit geschrieben hat, gegen den jetzigen Vorstand gestellt als Gegenkandidatin. Und die ist es dann geworden. Mhm. Daraufhin haben sich dann die anderen Mitglieder des Vorstandes nicht wieder zur Wahl gestellt.
Okay.
Ja, und dann ist da natürlich plötzlich Peng, Vakuum, ja, auch, war dann, glaube ich, auch so ein bisschen enttäuscht, beleidigt, wie auch immer, ja, aber die hatten halt gemeinsam irgendwie einen Weg für sich jetzt irgendwie definiert und den wollten zumindest die Leute, die da anwesend waren, mehrheitlich so nicht mitgehen, ja. Ja, und dann, ja, jetzt brauchen wir noch 3 weitere Präsidiumsmitglieder. Ja, und dann geht es halt erstmal um 2. Vorsitzenden. Ja, so heißt das. Man kann das dann als Vorstand selber definieren, wie man die Aufgaben im Vorstand verteilt. Ja. Das ist so in der Satzung festgelegt. Ja. Hat sich keiner gemeldet. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt kannst du die hier nicht im Regen stehen lassen. Ja, und dann habe ich mich gemeldet und dann habe ich mich kurz vorgestellt und gesagt, was ich mache und dass ich eigentlich nicht Schwimmer bin und die Mädels bei mir in der Familie schwimmen könnten. Ja. Ja, und dann bin ich mit einer Gegenstimme gewählt worden. Also das war, und ping, bist du
so schnell kann's gehen,
weiter Vorsitzender eines Schwimmvereins.
Ja, die Funktionärskarriere, die geht jetzt hier steil nach
vorgezeichnet.
Oben.
Ist vorgezeichnet. Nee, aber ich habe dann auch gedacht, weißt du, an irgendeinem Punkt muss man dann ja auch sagen, komm, du musst auch mal was zurückgeben.
Ja.
Ja, das ist ja alles ehrenamtlich und ich habe ja ein bisschen Netzwerk und eine Idee, was halt besser oder schlechter laufen kann und das muss nicht immer richtig sein, aber dafür sind jetzt 4 ganz neue Leute da in dem Vorstand drin, 2 Frauen, 2 Männer, eine Geschäftsführerin dazu als 5. praktisch. Und das ist eine gute Mischung, die auch aus unterschiedlichen Bereichen kommen, ne? Aus Schwimmkurse für Kinder und Erwachsene bis hin zu Wettkampfsport. Das passt, glaube ich, erstmal. Ne? Und ja, auf zu neuen Abenteuern, sage ich nur.
Ja, herzlichen Glückwunsch, Ralf. Also bin gespannt, wie hier jetzt alles umgekommen ist.
Du bist jetzt auch sprachlos, du stotterst.
Ich merke das. Ja, absolut. Also wobei wir, das muss man ja sagen, wir hatten als du quasi die Aufnahme gestern dann getätigt hattest, hast du dir kurz angerufen und so ein bisschen Feedback gegeben, wie das so war und so. Und da waren Felix und ich gerade auf dem Weg zum Essen und dass du jetzt gleich weiter musst, eben zu besagter Sitzung. Und dann habe ich gesagt, Ralf, also ich habe so ein Gefühl, dass wenn da jetzt irgendwie doch es sich ein gewisser Widerstand regen sollte, dass am Ende die Leute sagen, ach, dann mach doch euren Scheiß alleine und dann gehst du mit irgendeinem Amt da raus.
Ja, ich sehe schon, du hast halt die Konfliktbereitschaft meiner Situation da durchaus richtig eingeschätzt.
Ja, ja, ja. Naja, aber es ist ja auch cool, also wie du schon gesagt hast, wenn man dann das Gefühl hat, da ist jetzt jemand, der was anders machen will, diejenige kann das ja dann auch nur machen, wenn eben ein Präsidium dann vollständig ist, wenn sich, weiß gar nicht, was dann passiert wäre, wenn sich gar keiner mehr gemeldet hätte, wäre dann die Wahl ungültig gewesen oder wie wir, aber...
Aber dann hätte man halt in weiteren Prozessen das machen, das dann nachholen müssen, also dann im Zweifel halt Leute akquirieren und dann nochmal eine Versammlung einrufen, ja, und so weiter, genau, und so weiter. Ja, also es wird dann kompliziert.
Genau, genau.
Aber dann muss man wieder genau in die Satzung reingucken und ins Vereinsrecht reingucken und so weiter, also das ist nicht ganz trivial dann, ja. Also ich bin jetzt auch völlig d'accord damit und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass jetzt alle auch damit erstmal sehr glücklich waren, dass da vor allen Dingen mit der Vorsitzenden auch jemand kommt, die komplett aus dem Schwimmen kommt, alle Bereiche da schon durchlebt und eben auch als Aufgabe in ihrem Leben drin hatte. Also das ist cool. Alles gut.
Ja. Ne?
Ich muss aber an einer Stelle jetzt noch so ein bisschen Papa-Stolz muss ich in Richtung Leichtathletik und Laufen noch loswerden. Ja, meine Kleine ist ja am Wochenende dann wieder in der Leichtathletik gestartet. Ja.
Okay. Jetzt muss ich überlegen, was ist das? War das
beides parallel macht.
Wochenende, ne? Also für so Landesmeisterschaften vielleicht, oder war das?
Nee, die sind schon vorbei.
Ah.
Jetzt war ein normales Sportfest in Troisdorf.
Okay.
Ja, da habe ich mal auf die besten Listen geguckt, ja, die auf die Stadionrekorde.
Die hatten ein kleines Läufermeeting, glaube ich.
Genau. Ne, die hatten ein kleines internationales und ein Läufermeeting und das sind brutale Leistungen, ja, in allen Bereichen. Ja. Ja. So, das war jetzt aber ein Kinder- und Jugendsportfest. Und dann ist sie das erste Mal 1,45 im Wettkampf gesprungen, hat gewonnen und war total happy. Ja. Und jetzt pass auf, ja, und ich hatte sie vorher überredet, ja, weil ich gesagt habe, pass mal auf, in den nächsten Jahren kommt irgendwann mal Mehrkampf, ja, und dann musst du halt mal 800 rennen. Ja. Und dann habe ich gesagt, mach doch einfach mal so ein 800er da.
Okay.
Ja, weil, weißt du, das Schwimmen bringt ja die Ausdauer mit und so, ja, und so eine kleine, ne, wie war das noch bei der Eva letzte Woche, Kampfsau, ne?
Ja.
Also so ein Kämpferherz hat die schon, ja, und dann habe ich gesagt, mach doch mal so ein 800er mit. So, dann stehen halt da, zwei Jahrgänge zusammen, sie stand ganz außen, also schon nicht mehr in der normalen Bahn drin,
ja, sondern
ganz außen, ja. Und du weißt ja, wie es ist, in dem Bereich fängt es schon so langsam an, dass dann eben auch welche dabei sind, die den Schwerpunkt Laufen haben.
Absolut,
ne?
Ja.
13,
und sie
14,
hat, ja.
Klar, den Schwerpunkt Sprint, ja. Aber dann ist sie losgelaufen, 27 Grad, knallheiß,
boah,
ja. Ja, und ist mal direkt an die Spitze. Ja, und ich schon so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was jetzt?
Die erste Runde ist selten das Problem beim 800er.
So sieht das aus, ja. Und dann war sie aber cool und hat dann halt andere auf der Gegenseite vorbeilaufen lassen und hat sich dann dahinter gehängt.
Cool.
Ja. So, und dann habe ich auch gedacht, okay, gute Position, schauen wir mal, ja, einfach um ein Gefühl für sie zu entwickeln, ja, was das heißt.
Ja.
Aber das ist total wichtig, dass man sich ausprobiert und dass man mal guckt, was tatsächlich passiert, wenn man 800 Meter schnell läuft. So, und ihr könnt das wirklich mal zu Hause probieren. Das ist eine geile Erfahrung. Es ist, man ist auch richtig im Eimer danach. Ja, aber es ist auch eine geile Erfahrung. So, und dann hat die 400 Meter vorm Ende Vollgas gegeben und ist wieder an die Spitze und ich so, vielleicht zu früh. Und dann hat die das halt komplett durchgeballert und hat das Ding gewonnen und ist 2:38 gelaufen.
Krass.
Also das kann ich nicht. Das kann ich dir jetzt schon mal sagen. No chance. Ja. War natürlich komplett erledigt.
2:38,
ja,
ist...
Ja.
Ey, das ist fast ein Dreier-Schnitt. Also 3 Minuten am Kilometer knapp. Also nicht,
ja,
klappt,
genau,
über. Das ist brutal.
Ja. Also, und dann, also da war ich richtig stolz, ja, ja. Und sie auch. Und das ist halt einfach, das ist schon cool.
Krass.
Ja. Weißt du, wer dann auch in dem Lauf drin war? Die, die Tochter, die ist ein Jahrgang jünger als meine, die Tochter von Yvonne Teichmann.
Ne?
Frühere,
ja, ja, ja,
sehr, sehr gute 800-Meter-Läuferin und Olympiateilnehmerin, Weltmeisterschaftsteilnehmerin. Ja, und deren Mann ist Stefan Pfeiffer, ja. Der war ein herausragender Langdistanzschwimmer.
Mhm. Okay, das habe ich nicht gewusst.
In den 80ern, ja. Also so treffen sich dann da so die Eltern.
Sportlergenerationen wieder,
ne? Ja, ja, genau.
Quasi dann die Eltern, ja, eher von außen beim Anfeuern und Betreuen und die, ja, Kids im Wettkampf. Ach, das ist ja cool.
Ja, also da bin ich dann nach meinem Triathlon noch mit dicken Beinen dann darüber und habe mir das dann noch schnell angeguckt.
Aber auch interessante Range, ne? Also Hochsprung und 800 und...
ja, aber du weißt ja, wie es ist. Nachher, ja, wenn du im Mehrkampf reingehst, ja, in den nächsten Altersklassen gibt es ja noch keine einzeldeutsche Meisterschaft, was ja auch vollkommen richtig ist,
ja,
dass man erstmal eine breite Basis legt und da hast du dann diese Option mit den Mehrkämpfen oder Blockmehrkämpfen, ja, und dann dann steht da ein 800er und dann weißt du aber, das bin ich schon mal gelaufen, das war ganz cool.
Ja, ja.
Ja, und dann kannst du da halt wahnsinnig Punkte und einfach tolle Erlebnisse haben, darum geht's ja erstmal.
Ja, ja, absolut, genau, ausprobieren und im besten Falle ein gutes Erlebnis dabei.
Ja, wann bist du erstmal 800 gelaufen auf der Bahn?
Da kommt jetzt eine Antwort, die wirst du, die wird dich etwas überraschen.
Ja.
Mit 23 oder so.
Was? Was hast du denn vorher gemacht?
Ich habe das irgendwie...
Was ist denn für ein Läufer?
Ich habe irgendwie mit 13 und so, da hat man damals noch 1000 Meter gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es immer noch so ist. 1000 Meter. Dann hatte ich die 3-4 Jahre, wo ich komplett raus war wegen der Wachstumsprobleme. Hab mit 19 erst wieder angefangen, so mit Leistungssport. Dann war damals aber schon dann 3000 und 1500, glaube ich. Und dann habe ich 3000 gemacht und 1500, bis ich so 21, 22, 23, dann irgendwann die 5000. Und dann hat aber irgendwann damals Kurt Ring hier in Regensburg noch gemeint, was hast du eigentlich auf 800 stehen? Und dann habe ich halt gesagt,
bin
ich nie gelaufen. Das war okay, wir sollten das mal machen. Und dann haben
das
wir
ist das aber schon ungewöhnlich, weil man macht doch eigentlich in der Vorbereitung irgendwie mal so Unterdistanzsachen.
Genau,
oder?
Genau. Nee, das haben wir, da haben wir echt nichts Kürzeres gemacht. Ja, wir haben klar, natürlich 3x1000er Staffeln, das hat man schon öfters noch gemacht. Mhm. Aber was ja für eine 1000 oder für eine 3000 dann auch gut ist so in Vorbereitung. Aber 800 war, glaube ich, das erste Mal in Ingolstadt, glaube ich, beim Meet-In. Oh, das war 2008 vielleicht, na, vielleicht war ich auch 22 dann da, kann auch sein. Ja, 1,54 gelaufen.
Bist du was schneller als 2,38?
Ja, minimal, aber also sag mal, 1,54 ist jetzt ja auch keine Glanzleistung jetzt für sag ich jetzt mal, einen 22-jährigen Mittellangstreckler. Und da muss ich aber auch sagen, die Erfahrung, das mal zu machen, das ist genau, was du gerade beschrieben hast, das war krass, weil, also für einen eigentlich Langstrecken geprägten Typen, ne? So war dann halt damals schon so, die erste Runde kam mir halt ultra schnell vor und da war ich halt irgendwo in diese in dem Pulk drin und dachte mir so, ach du Scheiße, das ist ja Vollsprint, wie soll ich da jetzt noch eine Runde schaffen? Und die letzten 200, da stehst du halt wie eine Eins einfach, das war brutal. Ich habe aber, das muss ich zu meiner Verteidigung noch sagen, ich habe eine Bestzeit dann noch aufgestellt, oh, jetzt muss ich schon wieder lügen, 1,50,90, glaube ich, 2-3 Jahre später mal noch. Auch halt dann, das ist dann nie speziell vorbereitet gewesen, sondern das haben wir dann eher so als, sag mal, Abfallprodukt von 5000 Meter Training gemacht. Am Ende der Saison war dann oft so, dass Kurt gesagt hat, vielleicht war das sogar 2009, 2010, da war dann U23-EM durch, da war dann alle deutsche Meisterschaften, alles war durch, international warst du nicht dabei. Dann hat er gesagt, jetzt machst du noch 6 Wochen Rennen, wo du einfach just for fun machst. Und da haben wir dann eine 800 mal noch in Neustadt gemacht. Habe ich mich schön von Florian Ort versägen lassen hinten raus. Aber gut, das ist keine Schande wie für jemanden, der 3,34 rennt. Aber der ist halt, der läuft dann 1,48 mehr oder weniger im Alleingang und sieht halt einfach easy aus. Und ich bin bei 1,50 halt am Krepieren. Da denkst du halt auch so, okay, was ist da los? Das ist halt der Unterschied auf der Zielgeraden. 2 Sekunden zu verlieren, ist halt einfach heftig. Aber
ja, aber nochmal, ne, auch durchaus mal für euch zu Hause. Ja, guck mal, da schellt übrigens jetzt die nächste Expertin für Ernährungsfragen, ja, und die verpflichte ich uns jetzt noch dazu, das schwöre ich dir. Aber nachher erst. das ist ja einfach eine geile Erfahrung, wenn man einfach mal 2 Runden oder ein Tausender wirklich schnell läuft.
Ja, ja.
Ja, weil das ist auch etwas, was einen im Ausdauer- und Langstreckentraining wirklich nach vorne bringt.
Auf jeden Fall.
Ja, dass man mal so eine Ausbelastung hat.
Genau,
ja.
Das ist aber ein ganz anderer Reiz für den
Open
Körper.
Open the pipes, sagt ein Freund von mir immer. Open the pipes.
Ja, oder die Amerikaner sagen auch ganz gerne, wenn es so ein Unterdistanzrennen, oftmals, wie du schon gesagt hast, ja eher zu Beginn der Saison ist, so ein Rustbuster-Rennen. Ja, genau. Das ist auch oft richtig eklig, weil ich sag mal, natürlich, klar, für die Leute, die jetzt Marathon laufen, macht laktazides Training jetzt nicht so wahnsinnig viel Sinn in der Marathonvorbereitung, aber ich sag mal, für Leute, die halt früher kürzere Strecken gelaufen sind, alles grob ist, sag ich mal, im weitesten Sinne 800 Meter bis 10.000 Meter, irgendeine Art von laktazidem Training ist natürlich immer beneficial, dass du halt irgendwo diese Strecke schneller laufen kannst. Klar, für 10.000 musst du natürlich in höheren Umfang in dein Programm machen und natürlich nicht so schnell wie bei 800. Da macht man jetzt nicht so wahnsinnig viele Umfang in so einem Intervallprogramm. Dafür aber halt richtig eklig, wo dir das Laktat halt aus dem Ohr rausläuft, gefühlt. Und das ist, fand ich so faszinierend früher, dass halt der Unterschied zwischen Beginn einer Saison und Ende einer Saison sich so krass anfühlen kann. Also klar, du kommst natürlich aus einer Grundlagenvorbereitung, hast dann vielleicht 6 Wochen irgendwie mal die ersten Tempoläufe gemacht, vielleicht sogar Tempoprogramme, wo du dachtest, boah geil, ich fühle mich richtig gut, ich kann jetzt schon 15 mal 400 in 60 Sekunden oder so machen. Das ist wirklich sehr gut, wenn man das kann. Trotzdem ist das erste Rennen das war dann oftmals, vielleicht just for fun haben wir das immer gerne mitgenommen, Landesmeisterschaften 3x1000. Oftmals musste dann noch eine Quali laufen für die Deutschen 3x1000. Haben wir gesagt, komm, nehmen wir auch als Unterdistanztraining, fährst du dahin. Wenn du davor denkst, du kannst gut 60 Sekunden auf 400 laufen, so range-mäßig, vielleicht auch mal hinten raus den letzten Lauf schneller, aber du fängst halt dann bei einer 1000 ja schon wesentlich schneller an und du läufst dann vielleicht zu Saisonbeginn auch nur, bist vielleicht nur in der Lage, eine 225 oder so zu laufen. Alter, hat sich das eklig angefühlt. Und später, so 2 Monate später, Ende der Saison, ist das jetzt zwar immer noch eklig, aber du hast diese krassen Steherfähigkeiten, weil du so viele kurzen Rennen schon gemacht hast, dass der Körper tatsächlich an dieses Laktat, an dieses, ja, Nervengift ist es ja eigentlich im Prinzip, so gewohnt ist einfach. Also du kannst halt dann auf dem gleichen Schmerzlevel, rennst du dann halt, jetzt handgestoppt natürlich, auch nur irgendwie eine 2,22 irgendwie über 1000 oder so in der Staffel. Oder halt zum Beispiel eine 1,50 auf 800. Und das ist halt schon faszinierend, dass du dann auch die Abfolge von solchen Rennen, wenn du eine gute Grundlage hast, da kannst du, ich glaube, ich habe dann in den letzten, ja, nach dem Saisonhöhepunkt, wenn es dann eh auf nichts mehr ankam, dann habe ich oftmals auch, keine Ahnung, 3 Wochen lang auch 2 Rennen in der Woche gemacht. 1 unter der Woche, 1 am Wochenende und das macht dann schon Bock einfach.
Was machst du am Wochenende? Pass auf, ich leg vor. Wenn es mich richtig treibt, mache ich noch einen Wettkampf.
Noch einen, aber auch einen Triathlon?
Ja, ja, klar.
Okay, und dann jetzt längere Distanz oder gleiche Distanz?
Nee, kürzer.
Ah, okay, Sprint.
Ja.
Okay. Aber du möchtest wieder nicht verraten. Nee, wir sagen es nicht.
Nein, schon allein deshalb nicht, weil ich muss noch arbeiten am Wochenende und ich weiß nicht ganz genau, ob es ausgeht.
Ach so, ob das zeitlich
passt.
Ja,
zeitlich. Ja, und wenn, muss ich mich dann jetzt irgendwie nachmelden.
Willst du da inkognito auflaufen im besten Falle?
Ja, also die Leute erkennen einen ja dann doch schon. Ich bin ja nun mal leider 1,95 groß, das kann man sich so schlecht verstecken.
Als was bist du denn immer gemeldet? Bist du eigentlich unter Bestzeit-Podcast gemeldet oder?
Nein, ich bin ja Mitglied bei dem sehr ambitionierten und sehr netten Verein Tricolone.
Ah, ja, okay.
Man muss tatsächlich Mitglied sein. Man muss am besten auch einen Startpass haben. Sonst muss man eine Tageslizenz lösen.
Ah, ist das so wie bei der Leichtathletik, dass man einen Startpass und so braucht? Das wusste ich gar nicht.
Und die Tageslizenz kostet 25 Euro. Mhm. So, das kann man sich dann relativ leicht ausrechnen, dass wenn man 2 oder 3 oder 4 Wettkämpfe macht, dann ist der Clubbeitrag fast schon passé.
Ja.
Ne, aber nee, da habe ich auch länger geguckt hier in der Region und das ist ein sehr netter Verein mit sehr netten Leuten und für die starte ich schon seit ein paar Jahren.
Cool. Ja, mein Wochenende ist noch nicht so weit verplant, weil ich bin bis Samstag noch in Berlin, werde aber Samstag dann irgendwann wahrscheinlich gegen Mittag aufbrechen, wieder nach Hause. Dann würde Samstag wahrscheinlich jetzt nicht mehr so viel anstehen und Sonntag muss ich mit Barbara mal noch mal sprechen. Da weiß ich gar nicht genau, was wir da, ob wir da schon was formen oder einfach wieder wie.
Zieht Barbara dich wieder ab?
Die wird mich wieder abziehen wahrscheinlich, ne? Aber wir hatten zum Beispiel jetzt im Sommer natürlich ganz schön in Regensburg mit den ganzen Flüssen und Gewässern drumrum. So haben wir das auch letzten Sonntag gemacht. Sind wir eben morgens ins Nabtal gefahren. Das ist so ein Seitenarm von der Donau im weitesten Sinne. Sehr malerische Lauf- oder auch Fahrradstrecke für Leute, die gerne Fahrrad fahren. Da haben wir dann unseren Lauf gemacht. Da ist Barbara 20 Kilometer, ich 25 gelaufen. Das erste Mal, dass ich wieder ein bisschen länger gelaufen bin. Und dann kannst du da halt perfekt, nimmst halt noch ein paar, bisschen Picknick-mäßig was mit. Und dann kannst du auf der anderen Seite da auch cool baden. Und dann kann man da noch 3-4 Stunden die Seele baumeln lassen. Ich könnte mir sowas für Sonntag tatsächlich auch ganz gut vorstellen. Hätte ich auf jeden Fall Lust. Und
so, bei uns soll über 30 Grad sein.
Okay, krass, ja, stimmt. Dann wird es ein sehr früher Lauf wahrscheinlich, weil das habe ich mir jetzt bei dem 25er am letzten Sonntag schon gedacht. Da fahren wir jetzt nicht ultra spät oder so, aber was sind wir da losgelaufen? Vielleicht um 9 oder so. Und ja gut, dann läufst du halt trotzdem gute 1,5 Stunden logischerweise. Dann auf dem Rückweg dachte ich mir schon, hab schon ein bisschen Durst auf jeden Fall. Und das merkt man dann manchmal nicht, wenn es ein bisschen windig ist, dass man doch recht viel schwitzt. Man sieht es dann mehr mit den Rändern im Gesicht.
Sag mal, wenn mein Kompi sagt, Akku ist niedrig, dann weiß ich,
dann wir haben eine lange Folge Schluss machen, gemacht. Sonst ist die Audiospur gleich weg.
Nee, ich hab jetzt Strom wieder dran, aber das wird eine längere Folge, aber egal, ich glaube, dieses sehr ausführliche Gespräch mit dem Dr. Hans Braun, das hat sich echt gelohnt und wir sind gespannt auf eure Reaktionen und auf eure Anregungen und Fragen und jetzt rufe ich die andere Expertin, da sage ich auch den Namen noch nicht, die aber auch gerade im Trainingslager tatsächlich unterwegs ist und auch Athletin mit der Athleten über die Olympiastützpunkte betreut. Vielleicht machen wir mit ihr dann den zweiten Part und eure Anregungen und Fragen und so weiter. Na, mal gucken, was ihr gleich sagt.
Ja? So machen wir das. Dann dir erstmal einen schönen Start nachher ins Wochenende natürlich. Im besten Falle mit nochmal neuen sportlichen Herausforderungen. Und ja, wir werden jetzt hier das Laptop zuklappen und wahrscheinlich mal kurz über den Kuhdamm flanieren. Und dann haben wir aber später auch noch ein, zwei Termine. Beziehungsweise ab 17 Uhr bin ich ja natürlich auch im Mommsenstadion. Das ist für alle, die die Folge hören, natürlich schon zu spät. Was ich aber sagen kann, ist, wie für die Leute, die Freitagmorgen, jetzt muss ich kurz überlegen, rechnerisch, Freitagmorgen den Podcast direkt hören und aus Berlin sind, dann gibt es vielleicht sogar auch die Möglichkeit, dass wir uns über den Weg laufen könnten. Denn es gibt am Freitagabend ein Team-Staffel-Event. Ich weiß gar nicht, ob es so eine Art Firmenlauf oder sowas ist, was auch der SCC organisiert. Findet alles unweit vom Brandenburger Tor auch statt im Tiergarten. So richtig genau ist Premiere für mich, dass ich da dabei bin. Ist natürlich ein Just-for-Fun-Event, aber wollten wir der Einladung zumindest mal folgen. Felix hat sogar auch noch einen Startplatz bekommen. Bin gespannt, wie das so wird. Es wird auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr lustiges Event. Wetter soll ja gut sein und dann ist danach, glaube ich, noch so ein bisschen Hangout. Aber ja, da ist auf jeden Fall gut möglich, dass man mir zumindest noch über den Weg laufen kann.
Ja, dann wünsche ich euch einen herrlichen Lauf und euch allen, ihr Lieben zu Hause, ein wunderbares Wochenende. Aber lieber früh und spät laufen, weil über 30 Grad ist laufen dann schon, sagen wir mal, kein Vergnügen mehr. Und ich kann euch sagen, ich müsste wieder mittags laufen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Macht's gut.